Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 215 live aus dem CCCB in der Marienstraße 11, wo ihr auch gerne noch vorbeikommen könnt. Und der Rest kann mal kurz sagen, dass er hier ist. Hallo!
Hallo!
Ja, das ist ein bisschen steigerungsfähig. Und ansonsten, wir reden heute über das Chaos Communication Camp 2005. Ich glaube, im CCCB hat es die letzten... Natürlich. Und ich glaube, im gesamten CCCB hat es irgendwie das letzte halbe Jahr kein anderes Thema mehr gegeben. Und das wollen wir dann auch gebührlich feiern. Und dazu haben wir uns eingeladen, beziehungsweise stehen uns zur Verfügung der Starbuck.
Hallo.
Der Tim.
Guten Abend.
Und die Ariane.
Hey.
Und Gin Tonic.
Und jede Menge Gin Tonic.
Hallo.
Was war der Gin Tonic?
Es sprach zu Ihnen, der Gin Tonic. Dann würde ich doch als allererstes mal so ein bisschen die Frage an euch richten. Was habt denn ihr so mit dem Camp zu tun, Starbuck?
Mit dem jetzigen oder mit dem Camp allgemein?
Das darfst du gerne ausführlich beantworten.
Also auf jeden Fall, also ich war ja tatsächlich bei allen deutschen Camps dabei, also seit dem 99er. Mhm. Und war die ersten zwei im NOC tätig, also im Network Operation Center. Hab beim dritten auch noch NOC, beim vierten so ein bisschen PL und diesmal auch wieder so NOC und ein bisschen PL gemacht. Also.
Okay, PL kannst du. uns nochmal erklären?
Weißt du doch, Tim, die Produktionsleitung.
Und was produziert die Produktionsleitung? Das
stimmt überhaupt nicht. PL ist die Projektleitung. Das ist was ganz anderes. Du warst definitiv nicht in der Produktionsleitung.
Das stimmt.
Moment, los. Aber ihr seid hier die super Stichwortgeber. Jetzt musst du das leider auseinander dividieren.
Tim, nicht trinken erklären.
Ich?
Ja.
Ja, das ist irgendwie so der Running Gag seit dem ersten Camp, dass es eine Projektleitung und eine Produktionsleitung gibt. Das ist schon mal so als hausinterner Fnord geplant gewesen. Hat als solcher auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Hat eine Weile gedauert, bis das alle unterbekommen haben.
Und magst du uns das jetzt auch erklären?
Kann ich machen.
Bitte.
Die Projektleitung kümmert sich um das Projekt und die Produktionsleitung kümmert sich, wie der Name schon nahelegt, um die Produktion.
Also es gab tatsächlich auch dieses Jahr irgendwie wieder ganz viele, die das durcheinander gebracht haben. Und ich fand eine ziemlich gute Erklärung, dass sich die Produktionsleitung so mit der Hardware beschäftigt und die Projektleitung mit den Menschen dahinter.
Also wobei Hardware
alles, ja, also wenig, halt Hardware es in Toiletten, Duschen, also alles, was auf dem Platz rumsteht.
Darf ich so sagen, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir eine Infrastruktur haben, die sonst zum Beispiel ein Konferenzgebäude zur Verfügung stellen würde. Vergleichbar. Also eine gewisse Infrastruktur, mit der man dann arbeiten kann.
Also das Camp ist ja im Prinzip ein Campingplatz. Aber ja, wir machen das ja an einer Stelle, wo es eigentlich keinen Campingplatz gibt. Also muss ein Campingplatz überhaupt erstmal gebaut werden und das macht die Produktion.
Das heißt, die Produktion ist ein großer Campingplatzbetreiber.
Kann man so sagen, Campingplatzbauer.
Wo du gerade dran bist, du machst das Ganze auch schon ein bisschen länger.
Ja.
dann erzähl uns doch mal,
also ich hab das
wie das bei dir angefangen hat.
Bei mir hat das angefangen, indem ich das erste Mal in Holland an dem ersten Hacker-Camp teilgenommen habe. Das war anno 1993. Mhm. Hacking at the end of the universe, was eine etwas überzogene Formulierung ist für Campingplatz.
Okay.
Und halt so ein richtiger Campingplatz, also Holland, Campingplatz.
Ne? Und Holland ist jetzt nicht unbedingt the end of the universe, aber...
Naja, also ja, es war halt ein Witz.
Schon klar.
Und, aber es war halt so ein ganz normaler Campingplatz, wo... wenn ich mich richtig erinnere, auch die allermeisten Teilnehmer nicht gecampt haben. Also das hat zwar auf dem Campingplatz stattgefunden und es gab auch einige Zelte, aber ich glaube, die große Mehrheit der Teilnehmer kam dahin. Also tagsüber und weiß nicht, wann die so gegangen sind. Ich meine, mich zu erinnern, dass da auch schon so knapp 1000 Leute waren, aber die Zeltanzahl war sicherlich eher so im zweistelligen Bereich.
Das heißt, das hat wahrscheinlich dort stattgefunden, wo es nicht allzu weit von der Stadt oder von einem etwas größeren
Ort weg war. Nein, Holland ist ja nichts nennenswert weit weg von der Stadt, von daher, ja.
Außerdem haben sie alle Camper.
Genau.
Und das heißt, das ist irgendwie ein strategisches Erstreben, jetzt Campsites zu suchen, die möglichst weit von der Zivilisation entfernt liegen und trotzdem noch irgendwie machbar sind, oder ist das eher ein Zufall?
Du meinst jetzt für den Club?
Ja, zum Beispiel.
Ja, naja, also ich denke, am Anfang war es zumindest sehr wünschenswert, einen Ort zu haben, wo man wirklich das Gefühl haben kann, man wäre relativ weit weg von der Zivilisation, auch wenn man eigentlich gar nicht so weit weg ist von der Zivilisation.
Und wie ging das dann weiter nach dem Holland-Camp? Da habt ihr gedacht, geil, das machen wir jetzt auch.
Ja, nee, nach diesem ersten Holland-Camp hatte ich noch nicht so den Eindruck, dass das irgendjemand auch machen wollte. Dann haben es die Holländer nochmal gemacht, nämlich 4 Jahre später, 97, das war dann die HIP, HIP. Hacking in Progress, genau. Das war auf dem Campingplatz, auf einem anderen Campingplatz diesmal. Und das war dann schon deutlich größer. Also haben sehr viel mehr Leute mit Zelten teilgenommen. Also gefühlt so die große Mehrheit aller Teilnehmer war dann auch sozusagen wirklich am Campen. Und das hatte auch nochmal so einen ganz anderen Groove. Und daraus entstand dann eben die Idee, das dann mal so im CCC-Style zu machen.
Ihr dann in die Hand genommen.
Genau, dann kam irgendwie 99, Anfang des Jahres, der Beschluss, dass man mal so ein Camp auch mal probieren sollte. Und das fand dann eben auch statt in Alt-Landsberg seinerzeit, auch in der Nähe von Berlin, auf so einer Pferdewiese. Ja, und das war dann im Prinzip das erste Mal, dass das so aus der CCC-Community heraus entstand.
Was hattet ihr denn damals so für Infrastruktur? Oder für Bedingungen, kann man...
Naja, also ich meine, das ist ja klar, was man braucht. Man braucht Strom, Wasser und Internet.
Ja.
So, diese moderne Trinität des Überlebens so.
Und von welcher Art von Internet sprechen wir da?
Wir hatten damals die Telekom überredet, da so einen Funkmast hinzustellen. Und jetzt frag mich mal, was wir überhaupt für eine, weißt du das noch, was wir da hatten? Also die Holländer hatten 6, wir hatten mehr. 50? Ja, ich glaube sowas in der
Größe. Also ihr seid schon mit vergleichbar amtlichen Zahlen an den Start gekommen.
Ja. Ich meine, das war 99, also da war halt noch nicht mit, wir legen irgendwie Glasfaser irgendwo hin, da gab es irgendwie in Deutschland noch nicht mal Glasfaser auf der Straße und neben der Schiene, sondern das war halt wirklich bis zum nächsten Knotenpunkt musste da halt Richtfunk gemacht werden.
Ja, das ist ja aber durchaus ernst gemeint. Also 50 Megabit für die Zeit ist ja durchaus...
Absolut, das war total herausragend und bahnbrechend und alle waren total stolz, dass das Ding sowohl funktioniert hat, als auch nicht umgefallen ist, wie manche befürchtet haben.
Okay.
Nach dem Aufhängen der Fahne.
Genau, und ansonsten gab es halt Wasser und Strom, Generatoren, das übliche Spiel, was wir jetzt im Prinzip dieses Jahr auch wieder gemacht haben, nur halt noch in einer etwas anderen Dimension. Ich glaube, beim ersten Camp waren wir so 1200 Leute. Mhm. Auf dem Acker, weil das war ja dann auch erstmal noch eine neue Sache. Mhm. Ja, und dann sind wir ja in unseren 4-Jahres-Wiederholungsmodus reingegangen, weil sich das eben schön abwechselte mit dem 4-Jahre-Wiederholungsmodus in Holland, die ja seitdem auch immer weiter Camps gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt 5 und die haben jetzt schon 6 gemacht.
Ja. Genau. Und von diesem ersten Camp, wie ging, also ihr seid euch sofort einig gewesen, das machen wir nochmal.
Ja, ich denke, keine Ahnung, wie hast du das so gesehen?
Du musst das erzählen.
Eine Veranstaltung ist ja immer dann erfolgreich, wenn am Ende der Veranstaltung alle vom nächsten Mal reden.
Und das war dann der Fall?
Das war definitiv der Fall. Also das kam, glaube ich, schon ganz gut an.
Na, das ist doch klasse. So,
du musst aber noch Ariane fragen, was ihr...
Genau, deswegen, ich habe jetzt die dritte im Bunde komplett ignoriert, weil wir so eingestiegen sind.
Ja, das ist okay, weil die Fragen sind nicht abgesprochen. Also ich muss jetzt improvisieren.
So, dann erzähl doch mal kurz was über dich und was du mit dem Camp zu tun hast.
Ja, gute Frage. Ich habe mich eigentlich komplett rausgehalten aus der ganzen Orga. Mhm. War 2011 mal kurz beim Aufbau da. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf einem Hacker-Event war. Da habe ich dann kurz geguckt, habe bestaunt, dass man da mit irgendwelchen, weiß ich nicht, wie hießen diese Teile, Pflüge, über einen Acker fuhr. Und was macht denn ihr da? Na, wir legen da Kabel.
Okay. Du meinst der Flug, der irgendwie dreimal abgebrochen ist?
Genau, der Flug. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ganz schön krass, ich fahre jetzt mal wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, Camp dieses Jahr mache ich irgendwas. Ich habe vorher keine große Zeit, halte mich da auch komplett raus. Das sind immer diese ganzen komischen Pets und Wikis und you name it, Fraps, all diese Sachen. Ich habe keinen Plan. Ich muss dann immer erstmal dastehen und erstmal überlegen, wie mein Passwort ist. Keine Ahnung. Von so gesehen war ich dann einfach nur bei den letzten paar Meetings und habe gesagt, ich habe keinen Plan, ich kann nur nichts, aber ich bin da. Und so war das dann auch.
Und du hast dann effektiv was getan?
Also effektiv, kann ich sagen, habe ich gewartet.
Und irgendwie hat es dich dann ins BR verschlagen, oder?
Genau. Und also, dann habe ich dort gewartet und habe dann auch mal gesagt, der kommt gleich wieder, das muss da hin und warte, das liegt dort und dort.
Nee, du hast schon sinnvoll Dinge getan, du hast Leute betrunken gemacht.
Ja, das auch. Das kann ich ganz gut.
Das ist wichtige Skills beim Camp.
Prost.
Genau, so. Die... Was das Camp anbetrifft und das BR im Speziellen, das machen wir gleich noch. So, dann ist jetzt die Sache, die ersten Camps haben dann stattgefunden, oder das erste Camp, wo ich dabei war, hat stattgefunden in Finofurt. Dann ist uns Finofurt ein bisschen zu klein geworden. Ist das korrekt?
Das trifft die Sache, glaube ich, ganz gut, ja.
Genau, und dann seid ihr auf die Suche nach einer neuen Location gekommen und seid nach Mildenberg gekommen.
Wir dort, alle.
Genau, dort war aber irgendwie gar nichts mit Infrastruktur. Das heißt, da musste relativ viel rangekarrt werden. Da muss immer viel rangekarrt werden.
Also es muss immer viel rangekarrt werden, weil du hast halt einfach nicht Campingplatz. Du hast halt, also erstmal hast du keine Glasfaser im Boden, dann hast du auch in der Regel keine Wasserinfrastruktur, die jetzt also Frischwasser oder Trinkwasser an wichtige neuralgische und weniger neuralgische Punkte bringt, dass die Leute einfach was zum Waschen haben. Dann hast du die ganze Sanitärinfrastruktur, die muss natürlich aufgeblasen werden, wenn du da so eine Kleinstadt für eine Woche hinverpflanzt. Und ja,
natürlich das Internet.
Und das Internet. Und das ist schon ein nicht zu unterschätzender Aufwand, der da getrieben werden muss. Und das da gibt es eigentlich kaum Orte, die jetzt Open Air sind und halbwegs nach Natur aussehen, die das so mit sich bringen. Aber Mildenberg wiederum, finde ich, hat eigentlich eine ganze Menge Infrastruktur gehabt. Sie hatte sie nur leider nicht unbedingt so in den Kapazitäten, wie wir sie gebraucht haben.
Das heißt, wir konnten schon aus den bestehenden Kapazitäten schöpfen, haben da aber noch ein bisschen was draufsetzen müssen.
Ja, also ich meine zum Beispiel in Alt-Landsberg hatten wir noch nicht mal Abwasser. Also da gab es keine funktionierende Abwasserleitung vom Feld weg, die wir hätten benutzen können, sondern wir mussten sozusagen die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes mit Tankwagen wegtransportieren lassen. Das war teuer und aufwendig und naja, Dixie-Realität halt, das ist halt auch nicht so geil. Da war man dieses Jahr deutlich besser aufgestellt.
Das heißt, dieses Jahr hatten wir also richtige Container mit Duschen und mit Toiletten, die dann in ein etwas komplexeres Abwassersystem geführt wurden. Und da habe ich jetzt schon Geschichten gehört darüber, die Sache mit den 4 Wasserleitungen, beziehungsweise Abwasserleitungen. Es gab, wenn ich das richtig
verstanden habe. Mit den 4 Wasserarten.
Mit den 4 Wasserarten. Nämlich, was war es? Frischwasser?
Brauchwasser?
Brauchwasser, Grauwasser und Schwarzwasser.
Genau, es waren jetzt 5, aber ich glaube, ich muss auch zugeben, ich stecke nicht zu sehr in den Details der Wasserplanung, aber ich glaube, Brauchwasser und Frischwasser ist in dem Moment dasselbe.
Ah, okay.
Das heißt, bei Trinkwasser und Frischwasser handelt es sich sozusagen um die Wasserzuführung. Das eine kommt halt aus dem Trinkwassernetz und das andere kommt aus dem Wald. Ich gucke mal so hinten so in die Ecke und erwarte einen Nicken oder so, aber ich glaube, ich kann keins erwarten. Und Grauwasser und Schwarzwasser waren halt so die Kodierungen für die Art und Weise, also für das Abwasser, was da jeweils so drin ist.
Also das ist getrennt, also Schwarzwasser ist nicht ganz unbedingt die Farbe, die es hat, aber man kommt ungefähr hin, wenn man sich ein bisschen genau. was
also denkt. Also Grauwasser dabei. Ist das, was aus den Duschen kommt.
Genau, also nicht unbedingt auch zum Konsum empfohlen, aber möglicherweise anders.
Nee, genau. Das Kernproblem, man kann das ja schnell zusammenfassen, ist, dass einfach die Abwasser, es gab zwar eine Abwasserleitung, aber die hatte halt mitnichten die Kapazität, die man jetzt gebraucht hätte. Also man kann da einfach nicht so viel durchjagen, wie von 5000 Leuten da einfach in einer Woche die ganze Zeit produziert wird und deswegen musste das gebuffert werden.
Und haben wir das dann effektiv auch abholen lassen oder haben wir das einfach über die Zeit verteilt?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgegangen ist. Die Kernidee bei diesem Gebuffere ist ja, dass das in so Säcken zwischengespeichert wird und dann eben zu Zeiten, wo die Nutzung nicht ganz so ausführlich ist, dass das dann so langsam abgeführt wird. Und ich weiß, dass es den Notfallplan gab, dass wenn das auch nicht reicht, dass das dann mit Tankwagen abgeholt wird. Da gab es dann auch, glaube ich, Details. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem, ja.
Und ansonsten hat der Park ja auch eine ganz spannende Infrastruktur gehabt. Es gab, also das Ganze muss man dazu sagen, ist ein Industriemuseum. Da wurden früher Ziegel gebrannt in diesem Ziegeleipark und das ist nicht so ganz unwesentlichen Teilen nach Berlin gegangen. Eigentlich fast ausschließlich, soweit ich weiß. Und das Spannende war, diese Infrastruktur ist ja auch ganz gut bespielt worden. Also da wurde sehr viel beleuchtet. Da gab es Parkeisenbahnen, die eigentlich wohl mal auch Ziegelsteine oder zumindest den Ton oder Lehm dafür zugeliefert haben, die heute Gäste durch die Gegend fahren. Auch die sind ein bisschen gepimpt worden. Wie ist das bei euch so? Ich habe hier gerade ein bisschen Tonprobleme. Wie ist das bei euch so angekommen? Also wer ist mal mit dieser Bahn gefahren von euch und wer ist dafür verantwortlich?
Irgendwie ist Peter, hier geht gerade die Kopfhörersignale in die Knie. Machst du gerade irgendwas Schlimmes?
Und es ist noch den Kopfhörer?
Setzt aus und es wird leise. Hallo? Du bist jetzt schon beim Bahnfahren, ja?
Nö, ich bin nicht bei Bahnfahren, sondern es im Speziellen halt auch diese ganze Beleuchtung, die muss ja irgendwie zustande kommen.
Ja, also überhaupt, man muss erstmal diese ganze Geschichte da zustande kommen. Das müsste man vielleicht auch mal erläutern, wie das ist. Also auch gerade diese Unterscheidung mit Projektleitung und Produktionsleitung, das ist ja jetzt nicht nur
das
so.
Das wolltest du jetzt ja eben nicht erklären, doch, was das auseinander
klar,
ist.
Ja, aber du kannst ja ruhig mal nachhaken. Du kannst es ja mal ruhig aus der Nase ziehen. Nein, ja. Ganz einfach. Und das Konzept gibt es halt von Anfang an. Man muss halt überhaupt erstmal die Infrastruktur aufbauen. Das bedeutet, man muss sie planen, man muss sie besorgen, stellen, hinfahren oder hinfahren lassen, zeitlich koordinieren, das alles aufzubauen. Und man kann auch nicht alles vorher einfach fertig bestellen und dann lädt man das vom Lastwagen ab und dann funktioniert es, sondern es muss ja auch vor Ort gebaut werden. Es muss zusammengesteckt, gezimmert, aufgebaut werden. Ich glaube, am Anfang haben wir uns auch noch um den Zeltaufbau weitgehend selber gekümmert.
Dann kommt natürlich das Chaos noch dazu, dass es gar nicht so läuft, wie man sich das geplant hat. Und dann muss man halt eh nochmal irgendwie alles umschmeißen.
Genau, so. Und wir haben uns halt von Anfang an die Hilfe der Pionen geholt. Das ist eine etablierte Party-Truppe, Party-Organisationstruppe in Berlin. Mhm. Vor allem bekannt als Markus und André, die halt da das Zepter von Anfang an geschwungen haben, die hervorragende Open-Air-Partys gemacht haben und die einfach extrem viel Erfahrung schon damals hatten mit so einen Aufbauten. Also die einfach gewohnt sind, so einen 24-Stunden-Betrieb von so einer fragilen, sozial prekären Gesamtsituation zu haben.
Vor allem in ähnlicher Größenordnung. Also das heißt, sie wissen irgendwie, wie viel Dixies dahin müssen, wie viel Duschen man braucht. Wobei es natürlich immer noch unterschiedlich ist, ob es jetzt Partypublikum oder Nerds sind. Aber irgendwie zumindest sie wissen irgendwie, wo man Strom herkriegt, wo man Bauzäune herkriegt. Also dieses ganze... Also
die kennen die ganzen Problematiken.
Ja, genau. Und auch so Sachen, an die wir niemals im Traum auch nur gedacht hätten. Also allein sowas wie eine Werkstatt haben. Ja, also das weiß ich nicht, ob das Erste ist, was dir so in den Sinn kommen würde, aber...
Es war das Erste, was, als ich aufs Camp gekommen bin, wo ich mir in den Kopf gefasst habe und gesagt, natürlich.
Genau,
natürlich. Weil auf einmal waren diese ganzen zurechtgesägten Holzbretter da, die dort ausgelegt wurden, wo sie total Sinn machen, wo es aber im Normalbetrieb niemals irgendwelche Bretter geben würde.
Genau, so die Brücken über die Schienen, genau. Auch größere Brücken über längere Schienenbereiche, überhaupt diese ganzen Installationen, Ständer für Lampenzeug, wie kriegst du den Kram einfach installiert? Da brauchst du einfach Material, da brauchst du Leute, die Plan haben von Material, die auch schon vorher wissen, was man so für ein Material vielleicht auch vor Ort gebrauchen könnte. Du kannst das ja nicht bis in das letzte Element vorplanen und vorbauen, sondern du musst es halt da haben, musst Leute haben, die im richtigen Moment auf die richtige Stelle im Lager zeigen können, sagen, ja hier, nimm da mal irgendwie die Dachlatten mit und Nägel gibt's da hinten und Hammer haben wir auch und die haben wir auch in den ausreichenden Mengen, dass auch mehrere Gruppen parallel arbeiten können und nicht die ganze Zeit rumrennen mit, ich habe keinen Hammer, ich kann nichts machen, ja warte mal, bis die anderen in 2 Stunden fertig sind, so funktioniert das nicht, weil du natürlich eine Myriade an Abhängigkeiten im Prinzip hast und wenn du die halt von vornherein zu klein dimensionierst oder dir überhaupt dieser Problematik nicht bewusst bist, dann fährst du einfach so eine Veranstaltung total kaputt. So, dann funktioniert einfach gar nichts. Du kriegst deine Zeitpläne nicht eingehalten. Du kriegst auch vielleicht deine Sicherheitsanforderungen nicht eingehalten.
Du musst dann auch erstmal zur Behörde rennen und dir gewisse Dinge genehmigen lassen.
Ja, das ist auch noch so ein Teil. Ja. Das fängt ja dann auch schon mit so was an, wie mit der unteren oder oberen Naturschutzbehörde reden, über die Belastung, die die Veranstaltung so hat. Also da gehört auch wieder diese Wasser-Abwasser-Problematik natürlich dazu, aber auch so Sachen wie Lärmbelästigung oder wenn du halt jetzt einen See mitnutzen willst, so in welcher Klasse, in welcher Kategorie wird dieser See geführt? Ist das Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet? Was sind da die Auflagen? Pipapo, das muss alles im Vorfeld ausgehandelt werden. Und das sind einfach so Sachen, an die wir als Computerclub natürlich früher nie auch nur im Traum gedacht hätten. Ne? Und dann halt auch so ganz praktische Sachen wie Parkplatzordnung, also dass du überhaupt einen Plan hast, wie du deine Parkplätze einteilst, wie du sie planst, dass die Zufahrtswege freigehalten werden, dass du auch Personal hast, was nicht überarbeitet ist, dass es einen ganz klaren Schichtenplan gibt, all diese ganzen Sachen und das ist ein Riesending und das ist das, was die Produktion gemacht hat. Und das war schon damals immer diese Zweiteilung, Pion mit ihren Teams haben die Produktion gemacht, die haben sozusagen den Campingplatz auf den Acker gestellt, wobei bei ihnen das sozusagen auch noch die komplette Gestaltung mit beinhaltet. Und Gestaltung heißt jetzt nicht nur Licht, sondern auch diesen Blick für Räume haben. Wo macht man Wege hin? Wo macht man Kreuzungen hin? Wo schafft man Sichtachsen? Wo passt irgendetwas hin? Wo passt irgendwas nicht hin? Und dann natürlich auch, welche Dynamik entwickelt so eine Veranstaltung. Wo ziehen die Menschenströme hin? Ja, Essen, Getränke, Angebote, wo steht das Wasser, wo stehen die Klos? Daraus entstehen halt auch Strömungen. Dementsprechend musst du dann auch diese Wege schaffen. Dann musst du gucken, wie kriegt man diese Wege sicher, dass auch wenn die noch verpeilt nachts um drei, wenn das Licht ausgefallen ist, da lang tapern, dass halt kein Drama passiert.
Natürlich auch Fluchtwege, also wo man irgendwie Krankenwagen, Feuerwehr im Zweifel durchfahren.
Das genau. Ist
sowas, was man genau. Müllentsorgung, also eine Sache.
Genau, ja, Müll, auch Müll, so ein Thema, was man überhaupt nicht auf dem Zeiger hat. Da haben wir Gott sei Dank in unserer Community verhältnismäßig wenig Probleme, wenn man das jetzt so mal mit
kommerziellen Festivals zum Beispiel.
Ja, Partys an sich, wo erst natürlich der Druffi-Faktor nochmal auf einem ganz anderen Level ist, aber wo auch, sagen wir mal, die Bereitschaft, sich mülltechnisch etwas zurückzuhalten, eher eingeschränkt ist. Bei uns ist das, glaube ich, diesmal wieder relativ gut gelaufen, weil wir einfach auch diesen Vorteil haben, wenn wir halt eine Regel durchsetzen wollen, dann ist schon mal sehr viel damit erreicht, indem du ein Schild ausdruckst und irgendwo hinhängst, weil
ja eigentlich unintuitiv bei etwas, was sich Chaos Computer Club nennt, aber ja, es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
Ja, ja, es sind doch alles natürlich. So kleine Programme, die da rumlaufen und dann so, oh, eine Instruktion, die ausgeführt werden muss. So. Hurra! Das klingt putzig, aber es funktioniert super. Ja. Also das ist auch immer interessant, wenn man so Leute, die da hinkommen, die eigentlich eher die Partys gewohnt sind, gerade so die Essenstände, ja, wenn man die halt so fragt zu dem Sozialverhalten der Nerds, da sind die eigentlich immer ziemlich begeistert. Ja, weil die auf Ansagen reagieren und Dinge richtig machen, wenn es nötig ist. Und
so. Also ich habe dann am letzten Tag stand das Pfand neben den verlassenen und abgebauten Zelten sortenrein im Kasten. Daneben ein Beutel mit PET-Flaschen und daneben dann noch ein Beutel mit Müll. Also wirklich...
Phänomenal. Ich hab das auch gesehen, da hatten irgendwelche Leute die gute Intention, leere Flaschen so zu markieren, indem sie verkehrt rum in den Kasten getan haben. Und dann wurde ihnen gesagt, das ist zwar im Prinzip eine ganz tolle Idee, aber unsere Engel müssen die alle wieder rumdrehen. Und dann wurden die auch direkt kästenweise korrekt wieder einsortiert. Also das ist tatsächlich enorm, wie hilfreich da die Teilnehmer sind.
Also allgemein so die Ordnung ist halt, oder also gerade so dieses Müllvermeidung oder irgendwie auch Müllbeseitigung, also wer irgendwie auf Festivals war, irgendwie als Vergleich, also die Fusion zum Beispiel oder irgendwie sei es Wacken. Also es gab nach dem Camp so ein schönes Bild von irgendwie so ein Vergleichsbild Wacken und
nee, das war Sonne, Mond und Sterne war das. Sonne, Mond und
Sterne.
Diese Vollkatastrophe.
Genau, also irgendwie so abgerissene Sofas und irgendwie eingestürzte Zelte und Pavillons und irgendwie unten war so eine saubere Wiese und so ein Datenklo stand in
der Mitte. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, dass das Foto wirklich von nach dem Camp war. Ich glaube, das war vor dem Camp.
Aber es sah tatsächlich, es sah tatsächlich irgendwie zwei Tage später so aus.
Die Caravan-Ära war das?
Ja.
Ah, da hinten. Ja, okay, das ist auch schon ein bisschen fies, aber es sah ja an sich gut aus. Es war natürlich, ja. Der Rasen war natürlich ausgetreten, etc. Ja. Also,
ein anderes welcher Punkt. Rasen? Welcher da war, Rasen? Da war kein Rasen
mehr. Da war mal Rasen. Also man hätte auch ein etwas einen treffenderen Bereich auswählen können, aber ich glaube, der Unterschied wäre immer noch deutlich zu erkennen gewesen. Ja, also das ist sozusagen das, was wir so ein bisschen gelernt haben, aber selbstverständlich ist der Club sehr viel besser im Errichten seiner ihm spezifischen Infrastruktur und das ist eben das, was dann unter anderem die Projektleitung vor allem im Blick hat, also natürlich die Zusammenarbeit mit der Produktion, der Blick von oben und natürlich dann auch das Steuern der ganzen Camp-spezifischen, also Chaos-Communication-Camp-spezifischen Infrastrukturen, die man eben jetzt auf Open-Air-Veranstaltungen so normalerweise eben nicht hat. WLAN, Netzwerk und dieser ganze andere Wahnsinn, der sich da so entpuppt.
Das heißt, wir haben da auch sehr viel, gerade was das Netzwerk angeht und so weiter und so fort, das ist letztendlich auch das, was wir beim Congress so auffahren und mitunter genau. Dieselben Leute. Starbuck, du warst im NOC auch dieses Mal wieder?
Ja, also zumindest bis zum Beginn der Veranstaltung. Also
das ist den ganzen Aufbau. Das ist ein gutes Stichwort. Die meisten kommen ja wahrscheinlich am offiziellen Tag 1 oder vielleicht auch am Tag 0 an. Aber so ein Camp beginnt ja deutlich früher. Wann geht es eigentlich, wann sind die ersten da tatsächlich auf dem Acker?
Also ich glaube tatsächlich so 2 Wochen vorher ist realistisch.
Es war glaube ich der Freitag oder Samstag, ja. 1,5 Wochen vorher. Also der Aufbau war ungefähr 10 Tage, wenn ich mich jetzt
los. Ja, ja. Also ich glaube die Pionen waren so ab 2. oder 3. da. soweit ich weiß.
Freitag sind irgendwie die ersten aufgeschlagen. Das war irgendwie, glaube ich, schon der 31.
Genau. Und abgesehen von den Pionen jetzt vom CCC aus, wer hat da zuerst im Wortsinn die Zelte aufgeschlagen? Also welche Infrastruktur wurde da zuerst errichtet?
Die Struktur oder die was aufgebaut wurde, hat ja irgendwie nicht wirklich was mit dem CC zu tun. Also was natürlich zum erst aufgebaut wurde, ist das Backstage. Also du musst halt natürlich erstmal die Grundversorgung an Essen für die Helfer irgendwie sicherstellen. Du musst halt ein paar Duschen, ein paar Klos haben für halt alle Leute, die irgendwann kommen, die wollen natürlich sowas haben. Das heißt, das war irgendwie das Erste.
Also Wasser ist vor allem das Allerwichtigste. Strom und Wasser, genau. Ein Generator, der schon mal Strom liefert, Essen und Entsorgung von Essen.
Also tatsächlich, das Internet kommt da ein bisschen später, aber irgendwie so für den Aufbau war es tatsächlich irgendwie halt so erstmal das Backstage gemacht.
Soweit ich weiß, ist ja auch der Veranstaltungsfunk eines der ersten Sachen, die auch aufgebaut werden, oder?
Ja, Funkgeräte auf jeden Fall auch. Da musst du halt nicht wirklich viel aufbauen. Da hast du halt irgendwie die Geräte, musst halt im Zweifel zwar einen Repeater irgendwann setzen, wenn das Feld größer wird. Aber das geht dann halt erst los, wenn auch wirklich auf dem Platz angefangen wird, irgendwie aufzubauen. Also irgendwie halt so mit, wir fangen an, Gräben für die Glasfasern zu ziehen, wir fangen an, die Zelte aufzubauen, wir fangen an, den Strom und das Wasser zu verlegen. Und ab dann brauchst du natürlich irgendwie auch schon Funk.
Genau. Und neben dem Veranstaltungsfunk haben natürlich auch sehr viele Leute das jährlich wieder verfügbare oder in dem Fall vierjährig wieder verfügbare Decknetz genutzt. Das hat das POC zur Verfügung gestellt. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, denn wir haben hier fernmündlich den Sascha noch zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob der uns hören kann. Sascha?
Also ich kann euch hören, ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt.
Ah, hervorragend. So,
sehr schön.
Guten Abend erstmal nach Bonn.
Ja, sehr schön, guten Abend zurück nach Berlin und an alle angeschlossenen Leute, die jetzt zuhören.
Sag mal, du gehörst zu den Leuten, die dann beim POC quasi die ganze Infrastruktur errichtet haben. Wann wart ihr denn da?
Also wir waren an dem Mittwoch, eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, waren wir da und haben dann irgendwie angefangen, die Sachen aufzubauen.
Auf wie viel Infrastruktur könnt ihr euch verlassen? Ihr nutzt noch nicht die IP-Infrastruktur vom NOC, sondern ihr baut das komplett selber auf.
Genau, wir haben unsere eigenen Kabel auf dem Gelände. Wir ziehen meistens von Datenklo zu Datenklo, sofern die schon stehen. Eigene Telefonleitungen, wo unsere Deckantennen drankommen und wo dann auch die Telefone später angeschlossen werden. Also die Festtelefone, die zum Beispiel an der Kasse stehen oder im Pressezelt oder auch in den Sälen.
Und das ist ab welchem Tag?
Also das Decknetz ist relativ schnell verfügbar, sobald wir die Kabel ausgelegt haben. Also erstmal beziehen wir natürlich unser Zelt.
Genau, nachdem
und wenn wir alles aus dem Transporter im Zelt drin haben, dann geht's halt los, dass wir die Kabel auslegen. Und meistens ist es dann so ein, zwei Tage, nachdem wir da ankommen, funktioniert dann Deckt und man kann telefonieren auf dem Gelände.
Euer Setup da ist ja schon ziemlich legendär. Also Stavak hat es gerade schon angesprochen, ihr seid da immer gut vorbereitet.
Also man muss dazu sagen, also sonst irgendwie war das Pocken irgendwie immer die Ersten, die ihre Infrastruktur am Laufen hatten. Das war diesmal nicht so, diesmal war das noch schneller.
Oh, wirklich? Die waren ja dann auch schon da deutlich vorher da.
Ja, das ist ja
eine tolle Ausrede. Aber es war auch ganz gut, dass die schon so viel gemacht hatten, denn dann hatten wir auch schon eine Internetverbindung und konnten auch schon Gespräche nach draußen und von draußen anbieten.
Genau.
Aber auf der anderen Seite, es war immer noch schnell genug. Wie viele Leute seid ihr, mit denen ihr das bestreitet?
Also die Grundtruppe oder der harte Kern, das waren mehr oder weniger 2 bis 3 Leute. Das waren, sage ich deswegen, weil der Martin, der das auch 2001 mit mir angefangen und aufgebaut hat, jetzt leider nach dem Camp gesagt hat, Leute, das wird mir jetzt alles zu viel, ich habe da jetzt so keine Lust mehr drauf. Und damit ist uns schon doch ein recht großer Teil weggebrochen, für den wir jetzt auch noch händeringend irgendwie suchen, also Ersatz suchen in irgendeiner Form, damit wir zum Beispiel den Kongress bestreiten können dieses Jahr.
Das heißt, du möchtest da gerade mal einen Aufruf starten. Dann sag doch mal, wen ihr so braucht als Mitstreiter und was derjenige so mitbringen sollte und welche Parameter sonst noch.
Oder diejenige.
Oder diejenige, na klar.
Ja, Also das ist natürlich ein bisschen schwierig und auch relativ kurzfristig jetzt, wenn man bedenkt, dass, was man da alles mitbringen muss für das, was Martin halt ersetzen soll. Also es wäre halt schön, wenn man schon mal irgendwie in dem Bereich Telefonanlagen unterwegs war und vielleicht schon mal eigenverantwortlich irgendwo eine Telefonanlage beim Kunden aufgebaut hat, in einem fremden Telefonnetz schon mal Sachen geschaltet hat. Das sind so die Sachen, die wir irgendwie brauchen. Also es gibt ja da im CCH ein festes Telefonnetz, an das wir rangelassen werden dürfen. Das ist vom Haus die komplette Verkabelung. Und wir dürfen ja im CCH über die vorhandene Verkabelung zusätzlich zu dem bisher bestehenden Telefon vom Haus noch unsere ganzen Deckantennen und die festen Telefone schalten. Und da wäre es schon echt super, wenn jemand irgendwie in dem Bereich schon mal gearbeitet hat und da auch irgendwie eigenverantwortlich weiß, hier an die 40 Stellen müssen Antennen. Und jetzt versucht die mal da hinzukriegen. Das ist eine relativ große Aufgabe, die da jetzt, oder auch eine große Lücke, die da gefüllt werden muss. Aber wir versuchen natürlich alles, dass das irgendwie dann auf dem Kongress dieses Jahr auch klappt. Es wäre echt schade, wenn das dann durch sowas ins Wasser fallen würde.
Also wenn ihr noch irgendwie selber im Telefonanlagenbereich Kompetenz seid oder Leute kennen, die da Kompetenz haben und gerne mal bei so einer richtig großen Veranstaltung was machen würden, ich glaube, da zieht ja auch relativ, also das ist halt einfach beeindruckend, was das POC da überhaupt zustande bringt und auf den Camps überhaupt bei allen Veranstaltungen. Dann meldet euch bei Sascha, wie könnt ihr euch am besten erreichen?
Am einfachsten sascha@eventphone.de als E-Mail-Adresse. Ansonsten gibt es auch auf der Webseite den ein oder anderen Hint, wo man irgendwie uns kontaktieren kann. Ich werde bestimmt wahrscheinlich auf dem Kongress auch dann irgendwie so einen kleinen Workshop anbieten. Das heißt, wenn man da mal reinschnuppern will für irgendwelche zukünftigen Veranstaltungen, dann wird das mit Sicherheit möglich sein. Aber ich denke oder ich befürchte, dass wenn wir keinen adäquaten Ersatz für den Martin finden, dass es dann echt wirklich viel, viel Arbeit wird an diesem Kongress. Und ich befürchte auch, dass wir es nicht komplett aufgebaut bekommen. Also die Leute, die da sich melden, das wäre halt toll, wenn ihr wirklich in dem Bereich schon mal was gemacht habt. Und vor allen Dingen, wenn ihr am 25.12. morgens um 8 oder 9 Uhr im CCH auf der Matte stehen könnt, um aufzubauen. Hm. Denn dann erwarten euch 2 Tage lang 40 Deckantennen aufbauen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wann ihr eigentlich so anfängt. Das hast du schon mal gesagt. Ich meine, es fehlt sowieso noch ein bisschen der POC-Talk. Den habt ihr noch nie gehalten, glaube ich, oder? Auf dem Kongress.
Ob ihr schon mal den POC-Talk gehalten habt. Ich glaube, das kommt bei
Ihnen. Es gab mal auf der FrostCon gab es mal einen Vortrag. Ja, es tut mir leid, dass ich den Tim nicht so super verstehen kann. Das ist so ein bisschen Raumklang. Ich glaube, das ist der Technik geschuldet, ist aber kein Problem. Wir hatten auf der FrostCon mal einen Talk gemacht, wie das POC so eigentlich funktioniert. Und das war auch eigentlich für Veranstaltungen mal geplant, die auf dem Kongress stattfinden sollten. Aber bisher ist nie dazu gekommen.
Das heißt, auch da mal gucken unter media.ccc.de. Und nach POC oder nach Eventphone suchen, da sollte man dann entsprechend fündig werden. Gut, möchtest du noch was loswerden?
So auf die Schnelle aktuell nicht. Ich dachte, du hättest vielleicht noch so die ein oder andere Frage zum Camp,
falls
dich da noch irgendwas interessiert,
wie das so aussah da. Statistiken.
Was sind eure Statistiken gewesen? Wie habt ihr... gab es irgendwelche Peaks im Vergleich zu anderen Kongressen? Was ist neu?
Wie viele Telefone gab es?
Wie viele Telefone gab es?
Das, was wir jedes Mal toppen, sind die Anzahl der Leute, die da sind und die tatsächlich ein Telefon mit haben. Das übertrifft jedes große Event das vorhergehende.
Auch relativ jetzt gesehen zum Kongress?
Ja, also wir hatten auf dem Camp diesmal das erste Mal auf diesen Camps deutlich mehr als auf dem letzten Kongress. Das hat mich persönlich sehr gewundert, weil der große Teil jetzt nicht bei den neuen Diensten, nenne ich sie jetzt mal, wie wir sie haben. Also wir haben ja SIP und seit ein paar Events haben wir auch GSM mit dabei. Das macht ja das GSM-Team immer ganz super. Die sind bei uns mit angeschlossen und man kann also seine SIM-Karte bzw. die SIM-Karte vom Kongress in sein Handy einlegen und ist damit auch erreichbar. Aber komischerweise waren es nicht diese neuen Dinge, sondern es war tatsächlich so, dass DECT über alle Maßen irgendwie die Zahlen gesprengt hat und deutlich mehr DECT-Telefone auf dem Camp waren, wie sie auf dem letzten Kongress waren.
Jetzt sag doch mal die Zahl.
Zahl sagen.
Hast du
Zahl? Zahl. Ich glaube, es waren irgendwie 2,5 oder sowas in der Größenordnung. Es war echt viel diesmal.
Naja, das ist ist doch schon super. Also da ist, aber ich kann, was das Deck angeht, es ist einfach, es funktioniert, die Dinger haben Laufzeiten, ich muss nicht mit einer SIM-Karte rumfummeln. Ich kann das schon gut nachvollziehen.
Also. Ich muss aber auch sagen, umso länger wir mit dieser Anlage arbeiten, die wir da benutzen, und umso mehr andere Sachen, die ich sehe und die wir auch durchtesten. Also wir hatten jetzt auf dem Camp so einen Test mit SIP, per SIP angebundenen Deckbasisstationen. Es ist leider alles nicht so wahnsinnig kompatibel und so offen, wie wir das jetzt mit der jetzigen Anlage haben. Also umso öfter, umso mehr wir das POC machen mit dieser Anlage, umso mehr muss ich feststellen, dass das eigentlich die einzige Wahl ist, irgendwie, um sowas zu machen in der Größenordnung und um so viele verschiedene Telefone von verschiedenen Herstellern dran zu lassen.
Aber ihr lauft doch langsam an eure Grenzen, oder?
Also wir hatten auf dem letzten Kongress, hatten wir so eine handgemachte Grenze. Da haben wir damals mal, als wir die Anlage aufgesetzt haben, 2003 fürs erste Camp, wo wir da waren, haben wir gesagt, ja, hier also 1000 deckt, das muss wohl reichen, das werden wir wohl nie schaffen. Ja, und dann kam es halt so, dass wir das auf dem letzten Kongress erreichten und wir saßen erstmal da und sagten, oh, was denn jetzt? Wir können keine Decktelefone mehr einrichten. Das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Und dann haben wir aber das Software-Limit hochgedreht und jetzt haben wir bis 5000 erstmal, also 5000 Decktelefone müsste für jeden.
Das werdet ihr nie sprengen.
Also bis zum nächsten Camp.
Okay. Sascha, dann danke ich dir erstmal bis hierhin. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und danach schauen wir uns noch ein bisschen an, was es sonst noch so gab und was der Berliner Club hier so im Bear Village getrieben hat. Chaos Radio 215 mit ganz schnell wieder zurückspurtenden Leuten, unter anderem mit Starbuck.
Hallo.
Und mit Ariane.
Ja.
Und ohne Tim.
Und ohne Tim. Ohne Tim. Der immer noch vor der Tür sitzt oder steht.
Wir können endlich sagen, was wir wollen. Endlich Redefreiheit.
Endlich Redefreiheit. Genau. Und wir waren stehen geblieben gerade beim bei der Infrastruktur und da im Speziellen beim POC und beim VOC. Jetzt ist es ja so, dass da durchaus noch eine ganz wichtige Komponente ins Spiel kommt, die wir schon angesprochen haben. Nämlich, irgendwo muss der Strom herkommen. Und dieses Jahr hatten wir da externe Generatoren. Teilweise gab es da auch...
Also es gab minimal Feststrom von dem Gelände. Also da gab es ja ein paar Häuser, wo irgendwie Strom drin war. Aber es hat natürlich irgendwie bei weitem nicht für uns gereicht. Und dann haben wir halt irgendwie noch diverse größere Aggregate dazu gemietet. Also ich weiß nicht, vielleicht kann Sascha dazu noch was sagen, wenn er noch da ist.
Nee, der ist glaube ich nicht mehr in der Leitung. Ich kann ja nochmal versuchen, dazu zu nehmen.
Also das Lustige ist ja, dass das POC, wir haben ja irgendwie anscheinend, die machen ein Telefon, das läuft immer so easy, dass sie irgendwie sich dann andere Sachen suchen. Und was sie sich, glaube ich, letztes Camp gesucht haben, ist sich irgendwie so ein bisschen auf die Strommesstechnik irgendwie auch auszudehnen. Das heißt, da haben sie sich irgendwie an die ganzen Generatoren und Unterverteiler gehängt und haben geguckt, wie viel Strom da irgendwie rauskommt, wie viel verbraucht wird. Und da wäre Sascha oder wahrscheinlich Martin auf jeden Fall auch ein guter Ansprechpartner gewesen.
Müssen wir jetzt selber machen, aber das, im Prinzip ist es ja auch schnell erklärt. Nämlich zum einen gab es halt den Feststrom, zum anderen hatten wir eine gewisse Anzahl von Generatoren und wir begrüßen an dieser Stelle auch wieder den Herrn Pridloff.
Guten Abend.
Und mit diesen Generatoren haben wir im Prinzip den Rest des Camps bestritten. Tim kann da, glaube ich, eine ganz besonders gute Story drüber erzählen. Denn ich glaube, mit diesen Generatoren hast du im Sendezentrum besonders viel Spaß
gehabt. Naja, ich glaube, es gab da eine Planungsverspulung im Vorfeld. Man hätte sicherlich mit weniger Generatoren die Leistung bringen können, die tatsächlich auf dem Camp benötigt wurde. Es war aber irgendwie nicht unklar, wo man überall Kabel ziehen konnte.
Also ich glaube, das war ja ein Trade-off zwischen irgendwie, wie viel Kabel man legen muss und wie viel Generatoren man hinstellt.
Und es war auch, glaube ich, nicht klar, ob man jetzt wirklich die Stromschienen unterquert bekommt und so. Stecke ich jetzt im Einzelnen nicht so drin. Es war, sagen wir mal, einer der schwierigeren Punkte, dass die Generatoren an Stellen standen, wo sie halt dann ihr Umfeld doch sehr beeinflusst haben. Gut, das... weiß man dann danach besser. Das sind auch so Erfahrungswerte, die man eigentlich erst immer mit so einer Veranstaltung wirklich generiert bekommt. Danach ist man immer deutlich schlauer und das war auch jetzt bei den ersten beiden Camps nicht anders. Das erste Mal hat man eben die Herausforderung, so ein Gelände überhaupt erstmal urbar zu machen und man hat halt zahlreiche Annahmen, die dann eben zutreffen oder nicht zutreffen und beim zweiten Mal kann man dann eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Also wenn man nochmal dahin gehen würde, was jetzt so nicht gesetzt ist, dann könnte man natürlich ganz anders planen.
Und das heißt, das fasst so ein bisschen, das rammt so ein bisschen oder rundet so ein bisschen diese ganze Diskussion Infrastruktur ab. Dann, abgesehen von der Infrastruktur, es gab die beiden Vortragszelte. Das ist, glaube ich, auch was es schon immer irgendwie auf dem Camp gab. Vielleicht nicht unbedingt in der Größe. Das fasst jetzt irgendwie ein paar hundert Leute, diese Vortragszelte?
Ja, also auf dem ersten Camp hatten wir ein großes Zelt, ein sehr großes Zelt, das hieß Hackcenter. Und das war dann eben auch ein Vortragsort. So, war aber auch ein Ort, wo man eben zusammenkommen konnte. Das war auch so ein bisschen die Konsequenz aus dem, was wir eben kannten, weil der Kongress hatte auch ein Hackcenter. Damals waren wir ja im Haus am Kölnischen Park und
hatte natürlich irgendwie auch Vortragsräume. Also man muss vielleicht irgendwie ein bisschen ausholen und dazu sagen, dass anders als der Kongress, der halt eigentlich mehr oder weniger so zur Wissensvermittlung irgendwie auch hauptsächlich da ist. Das heißt, irgendwie dort haben wir halt nicht nur einen Vortragsraum, sondern irgendwie dann vier Tracks, glaube ich, und irgendwie noch Workshop-Räume. Und das Camp ist immer so ein bisschen eher das Meet and Greet. Das heißt, man kommt zusammen, man hat irgendwie Spaß und diese Wissensvermittlung durch Vorträge ist eigentlich ein bisschen im Hintergrund.
Nichtsdestotrotz gab es dieses Jahr zwei Zelte, ich meine auch im Vorjahr auch, und es ist auch ganz gut bespielt worden. Also es gab auch dankenswerterweise hitzefrei für eine gewisse Pause, das war immer für eine gewisse Zeit, das war immer eingeplant. Aber von euch ist wahrscheinlich auch keiner wirklich dazu gekommen, sich Vorträge anzuschauen.
Aber auf dem Kongress auch nicht.
Das Closing.
Closing hat Tradition, aber das ist auch, weil man dann mehr oder weniger...
Es war einfach auch zu heiß.
Gut, das heißt aber nicht, dass da keine Teilnehmer sind. Also
nein, um Gottes Willen, aber es sind ja hier auch alle eingebunden in irgendeiner Art und Weise. Und
genau, also wenn du uns fragst, wir sind alle irgendwie mit irgendwas eingebunden und für uns, also nicht, dass das keine Rolle spielen würde, aber... Man muss dann halt so diesen Trade-off machen und sagt, okay, ich bringe mich jetzt mehr auf ein Camp ein und schaue mir dann vielleicht die interessanten Inhalte später
an. Bei den Helfern ist es ja eigentlich fast ausschließlich so, dass sie die ganze Zeit während eines Events rumlaufen und anschließend vor allen Dingen von Aufzeichnungen leben.
Man kann eh nicht alles mitnehmen an so einer Veranstaltung. Dafür passiert da einfach viel zu viel. Aber ich denke, das Camp hat sich in den letzten Jahren eben auch sehr dahin entwickelt. Das merkt man auch so, wie die Teilnehmer selber so aufgestellt sind, was die an Infrastruktur auch selber mitbringen. Dass es eben sehr viel mehr ein verteilter Kongress ist, dass da einfach an sehr vielen Orten sehr viele diverse Dinge stattfinden parallel und das ist irgendwie auch der Reiz, einer der Reize des
Camps. Das hat man, glaube ich, auch dieses Jahr ja extrem gemerkt, dass irgendwie halt jetzt unabhängig von Vorträgen oder irgendwie so Workshops, Wissensvermittlung, so gerade diese ganze, wir kochen für unsere Gruppe, wir kochen irgendwie auch für die Umliegenden, wir haben irgendwie Fässer Bier dabei und irgendwie laden andere Leute ein. Also wie gesagt, so dieses, man kommt gemütlich zusammen und schafft dafür die Infrastruktur, um sich halt gemütlich zu unterhalten beim Bier und beim Essen.
Echtes Socializing.
Das auf jeden Fall deutlich mehr als zum Kongress.
Das ist eigentlich auch, sagen wir mal, ein bisschen, wenn man in die Zukunft blickt, sicherlich einer der Trends, der auch noch sich verstärken, die sich noch verstärken werden, weil das Gesamtwissen um diese Veranstaltung natürlich auch ansteigt. Ich meine, das ist auch beim Kongress so. Mittlerweile haben wir, keine Ahnung, aber Tausende von Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig auf diesen Kongress kommen und eine sehr gute Vorstellung davon haben, was der Kongress ist, auch einen eigenen Wunsch mitbringen, wie er zu sein hat und auch wissen, wie sie sich da einbringen, damit das eben auch stattfindet. Und beim Camp ist es etwas schwieriger, weil die Komplexität der Veranstaltung natürlich viel größer ist und natürlich auch dadurch, dass es nur alle 4 Jahre stattfindet. Also man kann nicht sagen, ja, nächstes Jahr machen wir das so, weil da ist halt kein nächstes Jahr. Von daher wird es immer eine Herausforderung bleiben. So oder so haben die Leute sich dran gewöhnt so, und wissen irgendwie, was sie dabei haben müssen.
Also es ist ja auch so, dass irgendwie zum Camp hast du halt auch viel mehr Gestaltungsfreiräume. Also irgendwie zum Kongress bist du halt in diesem Haus drinne, hast relativ wenig Platz. Also irgendwie gerade wenn es so ums Tuck Center oder Assembly Space geht, dann hast du halt irgendwie deine 2 Tische, wo du halt irgendwie deinen Computer hinstellen kannst und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Lötstation. Wohingegen du irgendwie beim Camp hast du halt irgendwie diverse Pavillons, du kannst dich halt irgendwie ausrichten, indem du sagst irgendwie, wir wollen jetzt kochen, tust dich vielleicht sogar irgendwie mit ein paar anderen Spaces zusammen, also wie es zum Beispiel für das BER Village gewesen ist, dass halt irgendwie, wir sagen, wir wollten mit der Seabase und mit den ganzen Berliner Local Hacker und Makerspaces was zusammen machen, wo halt dann auch jeder Space sich irgendwie so ein bisschen auf was spezialisiert hat, also irgendwie die einen haben gekocht, die anderen haben eine Bar gemacht, die anderen haben ein Vortragsprogramm gemacht. Und da hast du halt irgendwie viel mehr Freiheiten auf diesem Camp, also allein auch durch die Fläche und durch die halt, also durch den Fakt, dass halt einfach vorher nichts da ist und du halt irgendwie alles selber gestalten kannst und musst.
Und eine Sache fehlt mir noch so ein bisschen. Wir haben irgendwie überhaupt noch nicht so richtig die Location gehypt um das, was die anderen Locations nicht hatten. Wer von euch war baden?
am 2 Tage nach dem Campende.
Die erste Location hatte auch einen See, muss man mal dazu sagen.
Der ist umgekippt nach dem, also während des Camps noch. was ich an diesem Gelände irgendwie sehr, extrem gut fand, ist, dass es war eine super gute Mischung zwischen Freiflächen, Gebäuden, Bäumen. Also es war halt irgendwie so alles da und du hast halt irgendwie für die einzelnen Sachen oder Projekte, die du machen musst, gab es auch irgendwie ordentliche Punkte, die halt irgendwie dazu gepasst haben. dann gab es halt irgendwie trotzdem noch so die guten Sichtachsen, irgendwie die Rakete stand zentral, du hast sie von überall gesehen, der Fernsehturm, den die Base dann irgendwann aufgebaut hatte, war irgendwie auch sehr, sehr zentral. Das heißt, das hat alles ziemlich gut irgendwie dann auch im Gesamtbild gepasst.
Das heißt, das sollten wir vielleicht nochmal beleuchten, es gab die Rakete, die stand auf dem sogenannten Marktplatz. Dort, das war so ein bisschen die zentrale, die gedachte zentrale oder auch tatsächlich zentrale Party-Area. Du bist ein bisschen skeptisch, Tim?
Nee, nicht skeptisch. Also Party-Area würde ich das jetzt nicht nennen, aber der Marktplatz war gedacht als, wie soll ich sagen, als Treffpunkt, glaube ich. Also das war, sagen wir mal, die primäre Funktion, die man diesem Ort zugedacht hat. Das hat teilweise funktioniert. Ich denke, dem Ort haben, das ist etwas, das kann man jetzt im Nachhinein halt analysieren. Das war vielleicht vorher nicht unbedingt so absehbar. Das Angebot da war halt Platz, das ist eigentlich immer gut. Schön ist es da gewesen. Es gab Essen und es gab Trinken. Es gab da eine große Bar, es gab da sehr viele interessante Foodstände. Aber was, glaube ich, einerseits ein Versäumnis war, dass es relativ wenig Hackspace gab, also es gab da irgendwie keine Sonnenzelte mit Tisch, also es gab Sonnenzelte, aber da waren keine Tische, da war kein Strom, man konnte sich da nicht einfach mal gemütlich mit dem Laptop hinsetzen und mal ein paar Stunden hacken, das war sicherlich so ein kleines Versäumnis und in meinen Augen hat auch das Bear Village, vor allem da mit diesem zentralen Ort mit eigener Bühne und dem Tipi, auch nochmal so einen zusätzlichen Sozialraum geschaffen, der im Prinzip diesem Marktplatz auch sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Ja, dass man da mehr hat als nur eine PA für einen DJ, sondern was weiß ich, man hätte da meiner Auffassung nach auch genauso gut eine Eröffnungsveranstaltung machen können und eben auch so ein bisschen Konzert, Content und andere Sachen. Das hätte da prima gepasst und dann sicherlich dem Ort noch sehr viel mehr diese Rolle zugeschrieben, wie es ursprünglich gedacht war.
Das BR gucken wir uns gleich noch an.
Was ich auch noch ziemlich cool fand, war der Hügel mit dem Aussichtsturm. Also, oder Aussichtsturm, kann man das so nennen? Der Turm?
Ja, kann man so nennen, ja.
Ja, also das war zum Beispiel super geil. Da konnte man richtig schön drüber schauen. Da sind auch die sehr schönen Fotos her, wo die Blitze hinten drauf zu sehen sind.
Genau. Was mich fasziniert hat, war auch diese, das ist jetzt ja auch nicht neu, aber das hat in dieser Art und Weise, glaube ich, sehr gut funktioniert, war das Family Village.
Das war richtig
top. Gerade dadurch, dass es halt auch direkt am Wasser lag und ich weiß nicht, inwieweit dieser kleine Mini-Zoo da genutzt wurde.
Und der Ofen, den sie gebaut haben, also da war richtig was los auch.
Genau, also Family Village war einfach perfekt, kann man sagen. Also es waren, glaube ich, noch nie so viele Kinder da. Das hat irgendwie wunderbar funktioniert. Also ich kann es nicht quantifizieren, aber es waren unheimlich viele Kinder da. Also weiß nicht, Zahlen, schwierig. Also wenn man es jetzt durchgezählt hätte, wäre ich nicht überrascht, wenn es 100 sind oder so. Also richtig viele. Und für die gab es halt ein eigenes Küchenzelt, für die gab es so ein Lego-Bastelzelt, wo auch so einzelne Workshops stattgefunden haben. Dann war halt dieser kleine See direkt am Gelände auch da. Da waren sehr viele Bäume, es war alles schön schattig und die Eisenbahn fuhr natürlich auch mal ganz romantisch da durch. Das hat einfach wunderbar funktioniert. Das war perfekt.
Bei diesem ganzen Family Village, welche Villages habt ihr sonst noch? Also man muss da vielleicht erstmal erklären, das haben wir nämlich auch noch nicht getan, wie das Ganze überhaupt noch aufgebaut ist. Wir haben jetzt gesagt, es gibt diesen Marktplatz und es gab das Bear Village. Das impliziert ja erstmal, dass es Villages gibt. Das haben wir so ein bisschen vorweggenommen, als wir gesagt haben, ja, da haben Leute selbstbestimmt irgendwas gemacht, irgendwelche Angebote gemacht. Das war in sogenannten Villages organisiert. Welche Villages sind euch abseits vom Bär jetzt nochmal so aufgefallen?
Also vielleicht erstmal von vornherein, also beim Camp ist ja so, dass du in der Regel halt mit den Leuten, also aus der gleichen Stadt oder aus dem gleichen Hackerspace oder irgendwie ähnliche Interessen zusammen sich findest und halt irgendwie dann auch zusammen zeltest. Und das ist halt so der Hintergedanke, der halt irgendwie die Villages ausmacht. Das heißt, du hast dann Gruppen, die sich halt im Vorhinein irgendwie zusammenfinden, sagen, wie wir sind 30 bis 40 Leute, wir würden gerne so und so viel irgendwie Space haben, wir machen irgendwie die und die coolen Projekte Und dann gibt es halt die Village Orga, die dann halt gesagt, wo sie dann praktisch irgendwie ihre Plätze finden können, beziehungsweise ist dann so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Sie sagen, wir würden gern dahin und die Village Orga sagt, ihr seid aber viel zu klein, um diesen ganzen Platz einzunehmen. Und dann gibt es halt so eine Diskussion. Jetzt ist irgendwas kaputt. Das macht eigentlich den Großteil tatsächlich des Camps selber aus. Also du hast halt irgendwie diesen Marktplatz, der relativ viel Fläche hatte. Und alles andere war eigentlich, also neben den Vortragszelten, war eigentlich mehr oder weniger Villages. Also sei es halt Family Village, BER Village oder halt die ganzen anderen Hackerspaces. Ich glaube, wir hatten über 100 Villages.
156 habe ich jetzt im Kopf.
Also irgendwie auf jeden Fall eine enorm große Zahl. Also beginnt mit halt irgendwie so 3-4 Leuten, die halt irgendwie sich, ja, wir sind jetzt das, keine Ahnung, Village, bis hin zu wirklich irgendwie, ich glaube, BR war so, also, oder Family Village war so eines des größten, mit halt wirklich mehreren hundert Leuten.
Ich glaube, das BR Village hat die meiste Fläche eingenommen und BR ist in meinem Verständnis auch schon eher so, dass die Idee eines Village Clusters gewesen, weil sich da sozusagen mehrere Gruppen, die sich auch einzeln hätten als Village verstehen können, dann sozusagen nochmal zusammengerottet haben in so einem geografischen Bereich.
Das ist auch bei den Münchnern so gewesen, die haben mit den Franken zusammengestanden, Entschuldigung. Dann gab es das Herzogtum, ich nehme an, das war Paderborn oder die Ecke, würde ich jetzt mal einfach vermuten, ohne
das
zu wissen.
War das nicht Liechtenstein?
Meinst du?
Ich weiß es nicht genau.
Weiß das irgendjemand? Nein, weiß keiner hier.
Weiß ich.
Gut, falls jemand weiß. Dann gab es noch, was ich sehr lustig fand, die Kinky Geeks. Habt ihr die Kinky Geeks angeguckt?
Ich habe mir sie nicht angeguckt, aber ich habe ihre Präsenz zur Kenntnis genommen.
Ich habe es mir angeschaut.
Auch da gibt es ein, das, sie haben zumindest
ist das maßgeblich... Ist der richtige Ort darüber zu
sprechen? Hey, warum sind
das? Es war ein Village. Sie haben auf jeden Fall maßgeblich in einem wichtigen, lehrreichen Film des Zarts eine Rolle gespielt.
Und hab ich gesehen.
Ja.
Also auf jeden Fall gucken. Also der war wirklich, wirklich groß.
Auf jeden Fall.
Wir hatten ja irgendwie das Problem, dass es, also es war ja auf dem Acker, das heißt irgendwie ist potenziell auch Unwettergefahr und irgendwie Zelte fliegen durch die Gegend. Und das Zert hat sich irgendwie den Spaß gemacht und hat gesagt irgendwie, na, wir haben hier das Problem mit losen Zelten. Dann drehen wir doch mal einen Lehrfilm so à la Sendung mit der Maus und erklären, wie man irgendwie sein Zelt absichert. Also ich kann auf jeden Fall, also der ist wirklich großartig, das ist super eingesprochen, irgendwie super, irgendwie die Leute, die da mitgespielt haben, irgendwie es passt einfach perfekt, also muss man sich auf jeden Fall angucken.
Wo gibt's den?
Auf YouTube. Nee, auf gibt's auch auf Media, denke ich.
Ich weiß noch nicht, ob es den auf Media gibt, es gibt den auf jeden Fall.
Gibt's ihn auf jeden Fall bald auf Media.
Genau, das ist Bernd.
Gibt ihn ja bestimmt doch schon in den Shownotes.
Es gibt ihn
genau,
auf Media.
In den, CDE. Ja. In die Shownotes, okay. Die Shownotes haben das gecovert. Wunderbar. Ja. Genau, und das Ganze ist, glaube ich, auch mit zurückzuführen darauf, dass wir die besondere Ehre hatten, dass der Ralf Kaspers einen Vortrag gehalten hat. Das ist jener welcher, der auch unter anderem bei der Sendung mit der Maus immer wieder Beiträge abliefert.
Kissing.
Genau, und er hat halt quasi einfach erzählt, wie man Dinge knackig rüberbringt und da hat sich das Zert nicht lange bitten lassen.
Also es ist erst nach dem Vortrag entstanden, oder was?
Soweit ich weiß, ja.
Ah ja, okay. Ja, das sind eben so die ganzen Sachen, die man immer erst ein, zwei Wochen nach der Veranstaltung mitkriegt, was da alles so an lustigen Sachen passiert ist. Auch so diese ganzen coolen kleinen Fnords so zwischendurch, die ja auch in der Abschlussveranstaltung nochmal zur Sprache kamen.
Ja, erzählt mal, wie war denn das? Da gab es irgendwie einen schönen Fnord mit einer unter Wasser stehenden Stromleitung.
Ja, vielleicht sollten wir erstmal auf diesen Vorfall mit der Wettersituation eingehen. Das macht das halt etwas klarer. Also okay. Ist ja Sommer und wie wir alle wissen, es kann schönes Wetter sein und wenn es dann halt schlecht wird, dann wird es auch schnell mal sehr schlecht und so war es dann auch. Es zog also eine Gewitterfront heran, die uns dann auch voll erwischt hat. Also es hat wohl mindestens einen Blitzeinschlag irgendwo auf dem Camp gegeben, ist jetzt keiner zu Schaden gekommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Erkenntnisse darüber gibt,
wo das ist. Der nächste Blitzeinschlag war irgendwie so 150 Meter weg und hat wohl irgendwie auch einen Baum richtig getroffen und irgendwie zermatscht. Also es war
im Norden oder im Süden, als es schon vorbei war? Weil ich weiß, dass das Ding über uns rüberzog irgendwann.
Also es gab einen richtig lauten
Donner. Es so richtig laut und da war so der Unterschied zwischen
Blitz und Donner nicht
wirklich vorhanden. Und ja, da gab es dann eben auch tatsächlich einen Evakuierungsplan, der aktiviert wurde. Das, ja, was dazu führte, dass viele Leute aufgefordert wurden, ihre Zelte zu verlassen und sich in die Schutzräume zu begeben. Ja, das war natürlich vor allem Autos.
Oder das Getränkelager.
Das Getränkelager.
Oder ein Sprinter.
Es gab auch, glaube ich, einer dieser Gebäude von dem Ziegeleipark, das da in Frage kam, etc. Das ist, ja, an sich gut verlaufen, muss man sagen. Also nicht, dass jetzt alle evakuiert wurden und sicherlich standen auch nicht alle in wirklich blitzgesicherten Zelten. Aber hat immerhin geklappt und danach hat es nochmal so eine halbe Stunde richtig ordentlich geregnet.
Also so richtig doll geklappt das nicht. Also in der Theorie war das irgendwie sicherlich gut durchdacht gewesen, aber in der Praxis, also es war auf jeden Fall, das hätte deutlich besser laufen können.
Mit anderen Worten, wir brauchen auf anderen Camps mehr Schlechtwettersituationen, um das mal perfekt zu trainieren.
Übung macht den Meister,
ja. Ja, also so wie das halt immer, so wie das halt immer ist, beim ersten Mal gehen halt irgendwie noch Sachen schief und irgendwie man lernt auch draus. Aber ich meine, also die von der Theorie her war es auf jeden Fall richtig, das zu machen. Also weil irgendwie so ein Zeltplatz irgendwie mit Gewitter drüber, das ist einfach mal irgendwie echt gefährlich mit Bäumen, die dann auf Zelte fallen können oder Zelte, die irgendwo einschlagen in der Nähe.
Aber es gab halt auch, es gab Kommunikation. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich beklagen. Es hätte sicherlich besser an einigen Stellen besser laufen können, aber im Großen und Ganzen, wir waren immer informiert, was Sache war. Stand halt keiner im strömenden Regen.
Ja doch, genau das war das Problem. Die Leute standen im strömenden Regen, weil halt diese Evakuierung einfach zu spät losgetreten wurde. Das heißt irgendwie, dann sind die das Zelt halt rumgelaufen, hat gesagt, wieso, jetzt verlasst mal bitte irgendwie das Zelt. Irgendwie, was halt total Sinn macht, aber wenn es halt irgendwie vor 2 Minuten angefangen hat, in Strömen zu regnen, ist es schwierig, die Leute zu überzeugen, jetzt nochmal das Zelt zu verlassen. Ja, das heißt, man hätte es einfach mal eine Viertelstunde früher machen können, dann wäre es auf jeden Fall irgendwie deutlich in geordneteren Bahnen irgendwie abgelaufen.
Auf der anderen Seite gerade so ein Gewitter ist halt, es sind ja mehrere Gewitter auch einfach schlicht und ergreifend an uns vorbeigezogen. Und dann das immer
zwei
genau.
Zwei Tage vorher gab es doch auch schon mal ein Gewitter, wo es dann in Lerz auch richtig geballert hat. Und da war sehr lustig, da fuhr die Lebensrettungsgesellschaft ganz entspannt über den Platz und sagte immer durch: Moin, moin, wir erwarten in den nächsten Stunden ein wenig Wind und etwas Regen. Wo wir dann so da standen, okay, ein wenig Wind. Moin, moin. Okay. Was machen wir jetzt? Nichts.
Gut. Das war aber nicht hier auf dem Camp, oder?
Es war auf dem Camp, aber es war zwei Tage vorher.
Das war die erste Unwetterwarnung.
Genau.
Also da war es tatsächlich auch so, dass eine Gewitterfront irgendwie angerückt ist, die sich aber glücklicherweise genauso um Mildenberg rumgeteilt
hat. Genau.
Das ist die Hälfte im Norden, die Hälfte im Süden vorbeigegangen.
Wir hatten
einen Sternenklaren
Himmel, ja.
Es war abzusehen, dass das passiert, aber wir dachten uns, naja, lassen wir es mal trotzdem durchlaufen, dann können die Leute schon mal irgendwie ihre Zelte sichern, weil irgendwie es kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch was Großes. Von daher war das gar nicht so verkehrt, das so laufen zu lassen.
Hat auf jeden Fall dann geregnet, dann war es halt auch nass, was jetzt auf dem Gelände auch nicht so das große Problem war, weil wir natürlich den Vorteil hatten, Ziegeleipark heißt, das Ganze ist ein Industriegelände, da sind schon immer große Geräte, Bagger etc. unterwegs gewesen, das heißt, dieser ganze Rasen, den wir genutzt haben, ist halt, soweit ich weiß, durchgehend unterschottert, sprich, da weicht jetzt nicht gleich alles auf. Es gab natürlich die ein oder andere Pfütze, aber halt jetzt nichts Dramatisches, dass sich da riesige Löcher auftun oder man in großen Wasserschlamm.
Es war keine Schlammschlacht in keiner Weise.
Es war keine Schlammschlacht überhaupt nicht, aber es hat schon ganz ordentlich geregnet und danach hatten die Nerds halt ihren Spaß und dann ist halt diese coole Installation, wo dann irgendwie so eine dieser Pfützen dazu genutzt wurden, so ganz dekorativ da so eine stinknormale Dreifachstecker-Verteiler-Wohnzimmerdose im Wasser zu versenken, die so sehr, wasserüberdeckt einfach total bedrohlich aussah. Hätte wahrscheinlich.
Das dampfte da, glaube ich.
Ja, es wäre halt keinem aufgefallen, wären sie nicht noch so klug gewesen, noch so einen Würfel Trockeneis dazu zu schmeißen, womit das dann halt auch noch so Nebelschwaden.
Mit anderen Worten, was immer daran angeschlossen war, war in Wirklichkeit auf Batterie.
Da war halt gar nichts dran angeschlossen. Das war halt
eine Lampe.
So eine temporäre. Nee.
Es war ein Baustrahl angeschlossen, der aber batteriebetrieben war.
Ah, also
es war okay. Und sie haben auch echt eine gute Performance dazu gemacht. Also so mit rumlaufen und so. Na, fass die nicht an und immer so runter. Und
also es war schon ganz lustig. Aber also man hätte merken können, dass es irgendwie nicht.
Super Nerd-Humor. Es sind auf jeden Fall einige Leute an die Decke gegangen. Seid ihr wahnsinnig?
Ja. Links halt, ne?
Das klingt doch erstmal sehr, sehr fnordig.
Ja. Hat also eigentlich alles funktioniert. Und es war auch mal ganz interessant zu sehen, es gab ja dann auch die Entscheidung wegen des Gewitters, den Strom komplett abzuschalten. Also nicht nur die Generatoren auszuschalten, sondern die Generatoren mussten ausgeschaltet werden, weil man halt die Kabel trennen wollte, weil, keine Ahnung, das kann ich nicht so richtig bewerten, schon halt sein kann, so ein Generator ist, sagen wir mal, durchaus so ein Blitzmagnet und wäre es da halt reingeschossen, hätte es sich dann eben auch durch das ausgelegte Stromnetz leichter verteilen können, wo natürlich dann viele Geräte dranhängen und Zelte und so weiter. Das wollte man vermeiden und war interessant zu sehen, dass man einfach dieses ganze Camp mal eine Viertelstunde runterfahren kann und wieder hochfahren kann und danach war es auch alles wieder bunt und Internet gab und Deck funktionierte. Also auch ein ganz ordentlicher Test.
Gut, dann wollen wir jetzt noch uns gleich die Nerd News anhören und dann geht's gleich noch weiter hier im Chaos Radio.
Die Nerd News. Mit web.de und GMX wollen zwei deutsche E-Mail-Anbieter, die zum Internetkonzern United Internet gehören, auf den Internetstandard DANE setzen. Mittels DANE können beliebige Provider untereinander die E-Mails ihrer Kunden verschlüsselt austauschen. Damit kehrt United Internet der proprietären Insellösung E-Mail Made in Germany den Rücken, mit der deutsche Anbieter ohne DANE untereinander Mails verschlüsselt austauschen wollten. Auch die Regierungsserver auf bund.de verwenden bereits DANE. Auch wenn durch DANE noch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet wird, ist DANE eine Verbesserung gegenüber der sonst gewöhnlich unverschlüsselten E-Mail-Übertragung zwischen zwei Anbietern. Sicherheitsforscher haben aus einem internetfähigen Kühlschrank von Samsung das Google-Login des Besitzers ausgelesen. Dabei machten sie sich zunutze, dass die Software die SSL-Zertifikate nicht prüft, die der Webserver zur Erstellung einer sicheren Verbindung vorweist. So ist der Kühlschrank durch eine Man-in-the-Middle-Attacke angreifbar. Da zum Funktionsumfang des Smartfridges eine Google-Kalenderanzeige gehört, kann ein Angreifer so beispielsweise die Google-Zugangsdaten auslesen, um an das Gmail-Konto des Kühlschrankbesitzers zu kommen. Samsung will nun nachbessern. Die Bundesregierung drängt auf eine Einführung der Vectoring-Technologie, um VDSL-Zugänge zu beschleunigen. Beim Vectoring werden mehrere Kupferadern gebündelt, um eine schnellere Datenübertragung mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde zu ermöglichen. Ohne Vectoring liegt das Limit bei 50 Megabit pro Sekunde. Aus technischen Gründen benötigt beim Vectoring ein Anbieter exklusiven Zugriff auf einen Hauptverteiler, um in dessen Nahbereich Vectoring anbieten zu können. Dieses Privileg soll nach einem Bericht des Handelsblattes vollständig an die Telekom gehen. Das Bundeskanzleramt und die Ministerien für Wirtschaft und Verkehr drängen die Bundesnetzagentur dem Bericht zufolge zu einem Vertrag mit der Telekom. Darin soll diese sich im Gegenzug verpflichten, 80% der Haushalte mit Vectoring zu versorgen. Damit würden andere Telekommunikationsunternehmen Zugang zu den 8000 Hauptverteilern der Telekom verlieren. Die Wettbewerber haben Klage angekündigt.
Das waren die Nerd News mit Christina, geschrieben vom Chaos Computer Club. Willkommen zurück zum Chaos Radio 215, wo wir uns heute über das Chaos Communication Congress Camp unterhalten wollen. Und zu uns auf die Couch ist der Seth gekommen. Hallo.
Hallo.
Und du hattest eine ganz besondere Rolle, nämlich du hast das BR Village mit organisiert. Das ist das Village vom Chaos Computer Club Berlin und Freunde, kann man das so sagen?
Genau, vom Chaos Computer Club und anderen Berliner Hackerspaces wie den Lichtpiraten, Afra, RFA,
okay. Seabase.
GFG.
Seabase hatte noch ihr eigenes Village. Also,
es war ein Village Cluster, haben wir gerade definiert.
Village Cluster, ja.
Genau, der Village Cluster. Und wie war da jetzt so, also wie war der, also wie seid ihr zu diesem Village gekommen? Was habt ihr da für ein Konzept verfolgt? Ja, kann man das überhaupt so fragen? Oder war das einfach so, ey, lass mal machen, super Sache?
Es war eigentlich.
Eigentlich nicht mehr das. Ja, lass mal machen, geil, wir machen Camp.
Okay, und wie sah das, fragen wir mal anders, wie sah das mit dem, wie sah das dann praktisch aus? Was habt ihr da auf die Wiese gestellt?
Also wir haben als erstes mal die Tipis, den Dom und die Infrastruktur,
das heißt,
auf den Platz gestellt und der Rest waren
die Tipis.
Die Tipis.
Wir hatten ein Tipi.
Es gab ein Doppeltipi, genau. Ein total tolles
Tipi-Tipi.
Ich glaube, da stellt sich jemand etwas unter den Scheffel gerade, weil diese Tippis, die waren fantastisch. Ja. Also darunter muss man auch mal sagen, das war so der Ort, wo man zum einen nett chillen konnte. Da war die Bar, die Ayan unter anderem nett bespielt hat. Von dort aus hatte man auch einen herrlichen Blick auf die Bühne. Eine Bühne, die wir, da gab es auch noch eine lustige Geschichte, die war irgendwie nicht so die richtige Bühne, oder?
Das Zelt über der Bühne war nicht das erste Zelt, das über dieser Bühne stand.
Ja, wir haben ein bisschen rumprobiert, wir hatten erst das eine Tarp, dann hatten wir das nächste Tarp. Wir haben das alles ein bisschen mehrfach ausprobiert und haben uns dann am Ende für die Variante entschieden, die dann da stand.
Okay, aber es hat ja doch ganz ordentlich funktioniert. Tim kann da sicherlich irgendwie ein Lied von singen. Der hat nämlich da ein paar Mal auf der Bühne Sachen gemacht, nämlich ein paar seiner Podcasts. Und zwischen Tippi und Bühne hat auch ganz gut Publikum gepasst. Auch das haben wir, glaube ich, mehrfach sehen können. Und als ganz besonderen Gast hatten wir dann ja auch noch eine Band. Nämlich
The Incredible Herrengedeck. Herrengedeck.
Herrengedeck.
Genau. Ja, eine super Kombo. Wenn ihr nicht kennt, schnell mal bei Google eingeben. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, sehr passend. Mhm. Ich fand das extrem passend. Also das war einfach so vom Mindset her genau das Richtige, finde ich. Das hat einfach super gepasst. Und
Piepshow hatten wir auch noch. Ich vergesse.
Es gab auch noch die Piepshow. Ja, möchtest du das gleich ausführen?
Das würde ich jetzt aber auch gerne von dir hören.
Von mir jetzt?
Ja, wenn du das ansprichst. Mir ist das jetzt auch tatsächlich völlig...
Es gibt was du verpasst hast.
Auf ja, ich fürchte.
Ausgerechnet die Piepshow.
Sepp, mach du das mal. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, wir sollten unbedingt sagen, dass die Piepshow da war. Und die Piepshow war da. Wahnsinn.
Die Piepshow ist einfach so ein kleiner roter Mini-Truck, der da noch aufgelaufen ist und nochmal so seinen eigenen kleinen Mini-Dancefloor temporär an einem Abend eröffnet hat und lustige Späße mit den Teilnehmern durchgeführt hat.
Ja, und Interaktion mit den Teilnehmern. Die Teilnehmer konnten bestimmen durch Drücken von Knöpfen, was passieren soll.
Was passieren soll? Darf ich da, ist das einigermaßen safe for work, wenn ich jetzt frage, was da passieren konnte?
Alkohol gab's dann letztendlich.
Ausschließlich?
Wir hatten auch noch die Endlos-Leute, oder?
Es gab da auch soziale Interaktionen, die man aufrufen konnte, aber da möchte ich jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen.
Okay.
Ja, Hacks for Free und so eine Sachen, oder?
Bleiben wir dabei, es gab eine Piepshow und
es war auf jeden Fall gut besucht und mit großartiger Stimmung und war wieder so ein kleiner Fnord auf dieser Veranstaltung, der so ganz unangekündigt auf einmal aufpoppte und dann irgendwann wieder verschwand. Und
Fnords sind überhaupt immer sehr beliebt. Also es funktioniert. Also ich kenne das tatsächlich hauptsächlich irgendwie vom Kongress, aber auf dem Camp hat das irgendwie nochmal so seine besondere Würze irgendwie. Das ist irgendwie nochmal deutlich unerwarteter.
Ja, genauso wie dieser Party-Train. Also ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal erzählt, dass es halt eine Zuginfrastruktur gibt, die ja auf diesem Ziegeleipark ohnehin immer in Betrieb ist. Damit fahren dann halt die Museumsbesucher über dieses Gelände und auch teilweise über dieses Gelände hinaus und lassen sich dann eben im Vorbeifahren das ein oder andere Feature dieses Ziegeleiparks erläutern. Das fand ja dann auch skurrilerweise parallel auf dem Camp auch statt, dass da halt so Auswärtige über diesen Acker gefahren wurde und dann war halt einfach mal die Attraktion ausgetauscht.
Auch während des Aufbaus schon.
Auch während des Aufbaus.
Jeden genau. Tag mehrfach.
Ja, und hier und schauen Sie mal links und die Zelte und so. Und außerdem kann man halt auch einen richtigen Rundkurs befahren auf dem Kerngelände des Camps und dann gab es halt so einen Partytrain. Wer hat das überhaupt angeleiert?
Tasmo
hat das gemacht und jetzt noch ein paar andere Vögel haben dann halt einfach diesen Zug dekoriert und er hatte dann seine eigene Cocktailbar. Ein Wagen war halt ein Bällebad.
wo obskurerweise die Bälle öfters mal sortiert vorbeifuhren.
Ja, auch.
Jeden Morgen waren die sortiert.
Jeden Morgen waren die
farblich sortiert. Wir haben uns wirklich, frag nicht, wer das war. Das Beste ist, dass am ersten Tag Tasmo relativ verzweifelt neben mir stand und meinte, da waren überall Kinder und die Eltern waren nicht zu finden. Und am nächsten Tag war dann folgerichtig ein Schild dran, nur für große Kinder ab 18 Jahre. Und wir sind wirklich dann so, oh los, komm, wir machen einen Zug. Und dann stand da so ein Mädel daneben, das dürfen heute nur große Kinder rein. Ich darf da jetzt nicht rein.
Das hier fanden geht's rein. Die richtig,
die war scheiße, richtig angepisst.
Nur für die Großen und so, voll gemein. Und das ist
ja aber die Nerds Kinder haben ja so traditionell Anspruch auf ein Bällebad.
Ja, aber das war schon ein bisschen eine fiese Aktion. Über die Argumentation konnte ich nachvollziehen, dass sie organisatorisch in dem Moment sich nicht ausreichend aufgestellt sahen, da für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Zumal es wohl auch vorgekommen ist, dass Kinder so während der Fahrt dann ausgestiegen sind, also was nicht so ein mega Problem ist bei größeren Kindern, weil der fuhr ja jetzt nicht sonderlich schnell.
Also im Zweifelsfall, ich habe mir öfters mal überlegt, die Bahn zu nehmen, um schneller von A nach B zu kommen und habe mir dann überlegt, dass Laufen dann doch die deutlich effizientere Variante ist.
Ja, es ist entspannt so, aber da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber trotzdem war dieser Party-Train dann auch wieder so von seiner ganzen Erscheinung her einfach ein super Ding. Ja, weil man steht halt irgendwo so rum und auf einmal kommt so eine johlende Partymasse, die dann halt irgendwie auf diesem Zug in Schrittgeschwindigkeit durch die Gegend geht, Cocktails von vorne nach hinten durchreicht.
Und in der Nacht dann auch noch schön beleuchtet.
Schön beleuchtet natürlich. Also das hat mir wieder alles richtig gepasst. Also ja, diese Kreativität der Teilnehmer, das finde ich, das macht auch diesen Reiz aus. Und dieses Draußensein und diese 24-Stunden-Bespielung, das macht auch alle so verrückt. Ich meine, so am ersten Tag sind immer alle noch voll gestresst und ankommen und gucken, und was gibt's denn ja eigentlich so. Und dann nach dem ersten Mal schlafen hat man das dann so halbwegs gescannt und man weiß, wo was ist. Und dann bricht irgendwie der Wahnsinn aus. Das ist ja auch auf dem Kongress eigentlich ähnlich. Dann kommen dann alle auf so verrückte Ideen. Und ich glaube, nach zwei Tagen hatte dann diese Zugbespielung dann auch schon, muss nochmal kurz ausholen, also die Seabase hat ja auch so eine eigene Blinklights-artige Installation, diese Mate-Lights, die so aus Lampen in Mate-Flaschen, in Mate-Kisten, die dann so quasi durch den Boden durchscheinen. Das stand ohnehin schon in der Nähe der Tracks und dann, weiß ich nicht, haben die da so einen GPS-Tracker noch auf den Zug draufgehangen. Auf jeden Fall waren sie in der Lage, auf diesem Pixel-Display den Rundkurs anzuzeigen und es blinkte immer an der Stelle, wo sich gerade der Zug befand. Also das ist einfach wieder so eine göttliche Nerd-Installation vom Feinsten.
Jeden Abend gab es was Neues zu sehen in den Villages. Jedes Village hat sich eigentlich verändert.
Hast du da Beispiele für?
Ja, zum Beispiel eben das Mate-Light, das dann den Rundkurs angezeigt hat.
Was ihr übrigens normalerweise in der Seabase bestaunen könnt.
Genau.
Der Fernsehturm, der dann aufgestellt wurde, auch Seabase.
Genau, die Seabase hat...
Seabase hat es diesmal wirklich ziemlich gerockt. Ja, also das geil, war schon echt...
Also es gab einen 1:1-Clone, das habe ich ja auch im Teaser geschrieben, wie es denn kam, dass auf einmal der Fernsehturm mitten in der brandenburgischen Einöde stand. Und sie haben es echt gut versteckt. Sie haben die ganzen Einzelteile nämlich so hangargleich in einem Zelt erst vorgehalten und dann schwuppdiwupp stand auf einmal eine Kopie des Fernsehturms inklusive rotierendem.
Das wusste keiner vorher?
Das wusste nur irgendwie keiner. Also nur ganz wenige.
Super. So muss man das machen.
Und sie hatten halt dieses Workshop-Zelt, glaube ich, oder so, was noch nicht in Betrieb war. Irgendeins dieser Zelte, die nicht an Tag 1 in Betrieb waren. Wenn
gegenüber
ich das
von der
erinnere.
Küche.
Genau. Und ich bin da nur, weil ich da quasi Infrastruktur raustragen musste, reingegangen und mir wurde auch auferlegt. Psch, 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 psch. Und so, dass dann wirklich als große Überraschung dieser Fernsehturm als 1:1-Kopie natürlich doch deutlich kleiner mit rotierender Kuppel an den Start gehen konnte.
Eine 1:1-Kopie deutlich kleiner.
Ja, also dicke Props an die Base, das war wirklich ganz, ganz großes Kino.
Genau. Aber
auch diese Hell 9000 Installation, wer hat das nochmal gebracht? ICMP oder wo war das? Erlangen? Was? Ja, war bei uns. Ja, genau, war bei euch, also bei Erlangen. Ich will ja nichts Falsches sagen jetzt. Aber irgendwo so in dieser Straße war das. Auch ganz toll. Also diese ganzen Kleinigkeiten, einfach schöne Sachen und das erfreut mich auch besonders zu sehen, dass das einfach in zunehmendem Maße auch so gesehen wird, dass das Camp auch so ein Outlet ist für so schönen Wahnsinn. Also dass man über das Camp so nachdenkt, dass man sagt, da muss man was Besonderes hinstellen. Es gab auch, für mich nur halb qualifiziert, diese Aussage auch nur zu wiederholen, aber so aus amerikanischen Kreisen kam auch schon so, ja, das ist irgendwie so Burning Man ohne Wüste, so, ja, wo man so Sachen hinbringt, wurde jetzt zwar am Schluss nicht alles verbrannt, aber so dieser Gedanke, einfach für begrenzte Zeit, für so einige wenige Tage, einfach so den schönstmöglichen Kunstspace zu bauen und dann eben mit diesem spezifischen Nerd-Ansatz mit Technologie und das dann eben auch nochmal besonders sophisticated zu machen, das dann so zu bauen und danach ist es halt weg und wenn ich da war, hat es halt nicht gesehen und wird so nie nachvollziehen können. Das ist schon so einer der Reize, der von dieser Veranstaltung ausgeht.
Das ist dann immer das, wo man seinen Kollegen sagt, ihr müsst da hinkommen. Die so, ja, dann verpeilen sie.
Camping und so, ich hasse Camping.
Und wenn sie dann hinterher in der Zeitung lesen oder von Freunden hören, was da alles so im Einzelnen abging, dann ärgern sie sich grün und blau.
Genau.
Ja, das ist ja schon. Und also habt ihr sonst noch irgendwelche besonderen Fnords, die euch irgendwie besonders aufgefallen
sind? Du meinst, hast du deine Liste schon durch?
Nein, ich habe meine Liste noch nicht durch, aber ich wollte noch gekonnt die 2 Minuten bis halb überbrücken.
Noch ein Anekdötchen.
Das ja, genau.
Mal kurz nachdenken. Hast du noch was am Start, Ariane?
Ach ja. Genau, an dem See, dem besagten See, in dem ich persönlich sehr oft war, also sprich eigentlich bei jedem Weg zurück zum Backstage immer erstmal kurz in den See, weil es war einfach zu heiß. Da war dann ein Schild, da stand dann irgendwie No FKK. Das stand schon, als wir zum Aufbau angekommen sind dort. Und wir haben uns mal angeguckt, so No FKK, naja gut, okay, Badehose, okay. Und wir haben die ganzen Tage immer gesagt, ja, macht das jetzt immer ab oder lassen wir das jetzt dran? Also es war kein richtiges Schild, es war also nur mit Pappe so dran geklebt. Und wir haben dann die ganze Zeit immer, ja, eigentlich muss das weg, weil was soll das? Hier, so viele Kinder sind hier dann nicht mehr nachher, wenn dann erstmal zu ist und ja. Und dann haben wir am ersten Tag, haben dann Sepp und ich dort gesessen, völlig erschlagen und sitzen da und gucken und auf einmal so ein Nerd geht so hin, guckt sich kurz um, reißt das Schild ab und geht weg. Ich sage, jetzt haben wir den historischen Moment miterlebt. Und es hing dann ein neues Schild dran, da stand aber No Glass drauf, weil die Flaschen dann dort doch ein bisschen gefährlich waren. Also super Sache, wir sind da dafür oder dagegen oder naja, irgendwas.
Das also für FKK oder für gegen FKK?
Gegen Flaschen.
Und gegen Flaschen.
Wir sind ja, gegen okay. Flaschen, gegen sehr Glasflaschen am Strand.
Flaschen kann eh keiner brauchen. Und die andere Sache, die jetzt leider nur die Leute sehen, die dich im Stream sehen, Ariane.
Ja,
du hast die wunderschöne Kapitänsmütze auf. Die musste ich auf.
Extra mitbringen, jawohl.
Ja, hervorragend. Das war nämlich auch so dieser besondere Reiz irgendwie, dass ihr als Orga-Team so dieses BER alles Fail so stilistisch rübergebracht habt.
Oh ja.
Aber organisationsmäßig war ja dann doch irgendwie alles gut. Also
ja, bestens vorbereitet und so, ne? Ganz klar, von langer Hand geplant. Sepp, sag du mal was.
Wir sind natürlich nicht fertig geworden. Also wir
hatten da noch
ein bisschen mehr.
Inbetriebnahme vor Fertigstellung heißt das.
Genau.
Das ist der Untertitel dieses Projekts.
Es war dann irgendwie so an Tag Null, so, ja, so richtig weit seid ihr aber noch nicht. Ich sage, ey, das gehört zum Konzept. Hast du mal noch Tausender? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Budget. Ja, aber irgendwie war es ja dann doch ganz geil, ne?
Ja, schwierig zu toppen.
Ja, es war einfach ein super Ding. Ich kann da als Außenstehender sprechen. Ich habe zwar am BER teilgenommen, aber die Organisation eigentlich im Vorfeld nicht wirklich begleitet, außer dass ich ein paar Anforderungen mit reingegossen habe. Es war einfach also erstmal finde ich super dieses... wie sage ich's? Also dieser schelmische Blick auf die Berliner Realität, so, ja, ja Leben mit Fail, ja, das ist ja sozusagen das, was man in dieser Stadt dann einfach auch wirklich immer irgendwie hat und nichts hat es halt so sehr zum Ausdruck gebracht wie dieser Flughafen und das dann einfach so als Titel zu nehmen, das ist einfach perfekt. Also das war einfach ganz großes Kino. Und wie das am Ende auch alles aussah, es war einfach so wunderbar gelebter Trash. So, es kam halt irgendwie alles zusammen. Nichts war am Ende so, wie es geplant war, also zumindest nicht vollständig. Da kam ja noch in den letzten 2 Tage vorher, wurde ja dann nochmal irgendwie ein ganzer Lastwagen mit Deko von einer Party rangekarrt. Das war, stand irgendwie auch nicht auf der Planungsliste. All so eine Sachen.
Dann habe ich nochmal eine abschließende Frage jetzt, kurz bevor wir die Musik anwerfen. Wer von euch hat denn dann tatsächlich sein Badge in Betrieb genommen noch auf dem Camp?
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Keiner.
Da fragst du jetzt auch, glaube ich, echt die Falschen.
Wir warten bis zum Datengarten.
Aber ich glaube, das haben einige getan. Also ich habe auf jeden Fall einige dabei beobachtet und mit ihnen auch gesprochen darüber, was sie da jetzt gerade versuchen. Wie viele erfolgreiche Inbetriebnahmen von ersten Prototypen, von ersten Ideen es gab, vermag ich nicht zu sagen. Das ist natürlich eher was für die Spezialisten. Aber letztlich, glaube ich, hat auch niemand die Erwartung gehabt, dass dieses Badge schon auf dem Camp zum Einsatz kommt. Das passt dann wunderbar auf den Kongress.
Und über dieses Badge unterhalten wir uns gleich nach der kleinen Musik.
We'll be right back.
So, und wir sind zurück im Chaos Radio 215, in dem wir, und diesmal sage ich es richtig, uns über das Chaos Communication Camp unterhalten.
2015.
2015, also dem Starbuck kann man es auch nicht wirklich recht machen.
Doch, einfach nur richtig machen. Weiß auch, kaum macht man es richtig.
Schon funktioniert.
Funktioniert es auf einmal auch alles.
So, und der da so dreckig ins Mikrofon lacht, das ist Tim. Und als Dritte in der Runde haben wir noch die Ariane. Hallo. So, und ich habe das gerade schon angekündigt. Wir sitzen hier mit drei Leuten, eigentlich mit vier Leuten in der Runde, die alle diesen Badge noch nicht in Betrieb genommen haben.
Also du auch nicht?
Nee, ich auch nicht. Ah. Weil, wann denn?
Bekanntes Problem, ja.
Bekanntes Problem. Was wir aber allerdings mal machen können, ist kurz anreißen, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir von einem Badge reden.
Genau, und warum eigentlich auch. Also es gibt ja diese Tradition auf Hackerveranstaltungen, wenn ich mich nicht irre, hat das seinen Ursprung, ich glaube die ersten war so DEFCON, kann das sein?
Ja.
Die haben irgendwie angefangen, irgendeine Elektronik auszugeben als Badge. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern, was die so. Ich
glaube, die ersten haben einfach nur geblinkt.
Und so ein bisschen Elektronik.
Das PCB, also die Leiterplatte war irgendwie in einer schicken Form, aber ansonsten hat die, glaube ich, nicht weiter was gemacht.
Genau, daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt und auf dem Camp gab es ja, das war vor 4 Jahren mit der Rocket, ne? Oder war das noch länger her? Nee, Rocket war
vor. Ich glaube, das ist vor 4 Jahren, ja.
Vor 4 Jahren auf dem Camp war das, glaube ich, mit der Rocket, also in Raketenform.
Also das war eine Leiterplatte.
Sputnik gab es vorher noch.
Es war eine Leiterplatte, muss man nochmal dazu sagen, die aussah wie eine Rakete.
Genau, und Starbuck sagt gerade, vorher gab es
halt doch mal die Kamera.
Sputnik, das war ja auch schon im Prinzip so die Idee, das mit dem Tracking zu machen. Also man muss sagen, Sputnik war eigentlich insofern, glaube ich, einen Schritt nach vorne. Wann war denn das? Das muss 2008 2007 rum gewesen sein. Und das war quasi so ein Badge für jeden. Das war so ein aktives RFID-System, womit man halt auch gleich getrackt werden konnte. Das heißt, es gab nicht nur diesen Badge, sondern es gab auch entsprechende Empfänger, die auf dem ganzen Kongress rumhingen, also im BCC damals noch in Berlin. Und das hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Und man schaut ja dann immer ein bisschen weiter nach vorne. Die Rocket war dann eben auch schon so ein richtig programmierbares System mit Display und ich weiß gar nicht, was die alles noch so konnte. Hast du das noch irgendwie auf dem Zeiger? Also
auf jeden Fall auch Inter-Batch-Kommunikation. Also
konnte die Rocket
auch
schon.
Ja. Also konntest dann irgendwie auch Games drauf spielen und wie halt so gegeneinander spielen und hatten halt so das Übliche, so hast den Fahrplan dir anzeigen können. Also das, was man halt irgendwie von so einem Batch irgendwie erwarten würde, wenn er irgendwie cool ist.
Genau. Und das Radio, das ist jetzt hier dieser Apparat, das können wir ja mal für die per Video teilnehmenden Menschen
vor das Glas stellen,
zeigen. Relativ klobig, also das ist ja nun wirklich jenseits der Kreditkarte, das ist ja schon eher so Portemonnaie-Größe. Aber steckt auch eine Menge drin, nämlich ein SDR-System, Software-Defined Radio. Das heißt, hier kann man in Software im Prinzip alles steuern, was über so einen Funkkanal rein und raus geht. Sprich, das Ding ist einfach offen für alle möglichen Funkfrequenzen und damit auch über und auch alle möglichen Protokolle, die man über diese Funkfrequenzen sprechen kann. Also es kann sowohl normales UKW-Radio sein, als auch Digitalfunk in irgendeiner Form.
Nur die passende Antenne muss man gegebenenfalls montieren.
Also genau. Ich glaube, es geht irgendwie bei ein paar Megahertz los und bis hoch zu irgendwie 6-7 Gigahertz, also irgendwie so ein riesengroßes Spektrum irgendwie abgedeckt, sowohl Senden als auch Empfangen. Und irgendwie halt ist ein CPLD, also ein FPGA drauf. Das heißt, du kannst irgendwie auch in nahezu Realtime die ganzen Signale verarbeiten.
Das heißt, ich brauche nicht unbedingt irgendwie einen Rechner, um das zu verarbeiten. Das war mir auch neu.
Der Rechner ist halt drauf.
Genau. Der, dass ein FPGA drauf ist, war mir tatsächlich neu.
Genau, also es ist ausreichend performant, um die Dinge ganz unabhängig von einem Computer zu machen. Und das ist, sagen wir mal, auch das Besondere daran. Abgesehen davon, dass es so in der Form, wenn man das jetzt so kaufen würde als Produkt, sicherlich deutlich teurer gewesen wäre.
Also es ist natürlich auch so, dass das hier einige Sachen oder einige Chips irgendwie gesponsert sind. Also irgendwie, ich glaube, NXP war da irgendwie jemand, der da irgendwie mehrere 10.000 Euro als an Chipkosten gesponsert hat, was dann natürlich irgendwie die Kosten irgendwie auch reduziert hat. Nichtsdestotrotz war es halt immer noch irgendwie sehr teuer und irgendwie ein großer Teil des Eintrittspreises irgendwie geht.
Genau, aber das war halt einfach mal die Idee. Man gibt halt einfach jedem, der kommt, so einen Teil, egal ob sie jetzt unmittelbar was damit anfangen können oder nicht, weil damit hast du natürlich eine Installed Base. Und ich denke mal, Leute, die jetzt nicht zu romantisch drauf sind und wirklich sehen, dass sie damit nichts anfangen können, werden die sicherlich auch an befreundete Nerds dann weiterreichen, die eben wirklich auch was damit machen. Das werde ich mit meinem Gerät wahrscheinlich auch so halten, auch wenn ich mir da jetzt noch keinen ausgesucht habe.
Also einfach einen niederschwelligen Einstieg in irgendwie Software-Defined Radios, irgendwie einfach zu programmieren. Es gibt halt genug Leute, die was dafür programmieren. Es gibt irgendwie ein Git-Repository, wo irgendwie halt Leute ihren Code auschecken können, andere Leute das wieder einchecken und irgendwie damit rumspielen. Das heißt, prinzipiell ist das irgendwie, also trotzdem es irgendwie so hohe Kosten verursacht hat, eine ziemlich gute Idee, um halt irgendwie eine große Basis an Menschen irgendwie diesen Programmieren von Sachen und in dem speziellen Fall irgendwie Software-Defined Radio irgendwie nahe zu bringen.
Und an der Stelle noch ein Programmhinweis zum Radio hat der CCC München drei Podcast-Sendungen produziert, die ihr auf der Seite des CCC München anhören könnt zum Thema Radio.
Da kommt das halt auch her, die haben das.
Genau, und das wollte ich gerade noch drauf kommen, denn das Ganze ist eine Initiative, die, glaube ich, von München an stammt. Und die insofern solltet ihr da, wenn ihr euch für das Thema interessiert, auf jeden Fall mal reinhören. Und wenn ihr noch so ein Radio braucht, dann schreibt doch mal Tim, der hat seins abzugeben.
So schnell wird das nicht gehen.
Ah, schade.
Naja.
Es gibt ja auch den Datengarten.
Weißt du, was du anrichtest mit solchen Hinweisen?
Ja, ich weiß, aber
10.000 Mails.
Nein, ich weiß schon, wem ich das gebe.
Schade. Also an dieser Stelle, bitte schreibt Tim keine Mails. Es war nicht.
Genau, wirklich. Schreibt Briefe. Genau. Schreibt Briefe.
Genau. Damit hätten wir jetzt auch diesen Badge, der übrigens auch ein Display hat. Also es ist tatsächlich auch als Badge verwendbar.
Also Badge, ich finde der Name Badge ist einfach, Badge kann man das nicht nennen. Ich meine, es heißt Radio, wenn man mal genau hinschaut, das finde ich ziemlich putzig eigentlich. Ne? Das ist hier oben ja auch nochmal, ist das eigentlich auch eine Antenne oder sieht es nur aus wie eine?
Also soweit ich weiß, ist eine Antenne tatsächlich für einen Frequenzbereich integriert.
Und dann ist das wahrscheinlich die halt hier wirklich so als normale Teleskopantenne auch angedeutet ist auf dieser Platine. Nein. So leicht.
Bitte? Komm doch mal her.
Ist nicht so? Okay, jetzt endlich wagt sich mal jemand mit Kompetenz hier.
Also. So, hallo, erstmal hallo. Tritt doch mal jemand gerade die Kopfhörer ab.
Schön, jetzt wirst du auch komplett ausgestattet. Das haben wir es geschafft. Jetzt haben wir so viel dummes Zeug geredet. Bis endlich mal jemand kommt.
So, wen haben wir denn?
Ahnung hat davon.
Hallo, ich bin Walle.
Ja.
Und ja, ich habe ein bisschen auf der Badge schon rumgelötet. Deswegen kann ich mal zeigen, wo da die Antenne ist. Und die ist zwar da, wo die SMA-Buchse ist, drunter, findet man so
was
ganz klein.
Was ist die SMA-Buchse?
Eine Buchse, mit der man weitere Antennen anschließen kann.
Aha.
Also
das goldene Ding zum Drehen.
Mit da Binde. Oben.
So. Also wer das gerade anguckt, der kann das.
Und direkt unter dieser SMA-Buchse, die so nicht auf allen Badges drauf ist, weil man die noch anlöten muss, befindet sich im Kupfer so eine aufgewickelte Spirale.
Und weißt du, welcher Frequenzbereich das ist?
Das ist für 2,4 Gigahertz geeignet, sagten mir die Münchner. Ich habe selber nämlich auch noch nicht in Betrieb genommen.
Ah, also Bluetooth, WLAN oder sowas.
Mhm, man damit. Genau. Mhm. Und tatsächlich, um so eine externe Antenne anschließen zu können, muss man dann noch so eine Brücke umlöten, damit auch irgendwie das Signal dann nicht zu der internen eingebauten Antenne geht, sondern eben auf diese Buchse.
Und es gibt noch eine ganze Reihe von Erweiterungskits. Was wir sehen, ist schon ein Gehäuse, ich glaube ein lasergeschnittenes.
Auf dem Camp lasergeschnitten.
Genau, das heißt, man konnte auf dem Camp auch einige Sachen dort machen und man konnte Erweiterungskits erwerben.
Genau, also zum einen mal diese Buchse. Es könnte noch eine weitere Buchse zum Sync mit anderen Badges, sagt der RF-Guy, habe ich noch nicht verlötet, noch nicht ausprobiert. Verbaut werden unten rechts und zusätzlich, um Abstreuung zu verhindern, hier zwei Radio Cages über die empfindliche Elektronik und zusätzlich noch für mehr Blink ein paar LEDs.
Da gab es nochmal einen separaten Satz LEDs zum Anlöten.
Genau.
Die habe ich auch irgendwie bestellt. Aber vor dem Anlöten kommt, glaube ich, erstmal die generelle Inbetriebnahme. Wie war das? Fertigstellung vor?
Inbetriebnahme vor Fertigstellung.
Ah ja, genau. Inbetriebnahme vor Fertigstellung. Genau, und das, genau, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich bei dem
bootet ja sogar richtig. Mit eigenem Nickname. Lied.
Es muss es aber wenigstens für die Leute, die zugucken, in die Kamera halten.
So mit mehr Blink und
also ja. Was wir hier sehen, das muss man vielleicht mal beschreiben, ist, wir sehen jede Menge LEDs und einen mini kleinen vergleichsweise LCD-Screen, den man wahrscheinlich unter diesen gepimpten LEDs gar nicht mehr richtig lesen kann.
Nee, da wurde man auf dem Camp auch manchmal so angesprochen, mach das doch mal aus, weil wenn man da so um 2 nachts mit so hellen LEDs in der Gegend rumrennt, ist ja, ganz schön ist hell, ein bisschen anstrengend.
Ja, also gerade als Badge nachts würde ich das nicht unbedingt die ganzen Leute rumlaufen haben wollen. Aber auch das ist relativ gefahrlos, weil die meisten Leute das wahrscheinlich alles erst hinterher machen.
Mit ein paar Leuten habe ich geredet und einer hat dann auch was geschrieben, was irgendwie die LEDs so auf 20% Helligkeit laufen lässt. Dann.
Und was würdest du meinen? Was ist jetzt so die Killer-App für das Teil?
Also das Erste, was ich gedacht habe, dass man vielleicht hätte gebrauchen können, wenn mein Beifahrer das so gemacht hätte, wie andere Beifahrer das gemacht haben, wäre ein FM-Transmitter fürs Radio.
Beifahrer? Für
die Heimfahrt. Damit man, als Fahrer kann ich doch jetzt...
Ach so, du bist gefahren.
Ich bin gefahren und mein Beifahrer hat sich da jetzt nicht engagiert, aber andere Beifahrer haben das.
Ihr habt dann sozusagen den Lötkolben direkt installiert im Auto und...
Nee, aber wenn man das schon auf dem Camp fertiggestellt hat, dann kann man ja vielleicht auf dem Rückweg schon ein bisschen
also
eigenes Radio hören.
Da, ist da eine Klinkenbuchse dran eigentlich?
Ja, aber frag mich nicht, wie das funktioniert.
Aber jetzt FM-Transmitter im Sinne von spielt Files ab, oder?
Ja, man kann da relativ fertige Patches anscheinend für GNU Radio direkt anschließen und dann die Funkwellen mit dem Computer bespielen.
Ist das wirklich die Killer-App? Das ist die Killer-App
für die
Heimfahrt.
Das ist die Killer-App für die Heimfahrt und mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Ja, aber ich meinte, so, hast du was so im Sinn oder hast du was gehört, was Leute so meinten,
also
dass es ja so sein müssten?
2,4 Gigahertz ist ja sicherlich erstmal ein interessantes Spektrum. Dann ist da noch was drauf, glaube ich, um die Kommunikation von Flugzeugen mitzuhören, habe ich gelesen. Also einfach nur so Positionierung.
Ich meine, es gibt ja diverse Sachen, die halt irgendwie auf Funk funktionieren, sei es Alarmanlagen oder irgendwie Kommunikation zwischen Zügen oder was auch immer. Und das kann man halt tatsächlich alles damit machen. Also es ist halt wirklich universal, irgendwie zum Mobil vor allem auch. Das heißt, immer wenn du irgendwie halt draußen irgendwie unterwegs bist und denkst, da ist aber so eine Antenne und ich würde jetzt mal gerne wissen, was die tut, dann schaltest du das Gerät an und guckst mal, was darüber geht.
Und das Spannende ist, wenn ich das richtig verstanden habe, noch abschließend, das Ganze ist kompatibel zum HEC-RF-Projekt, das ist auch so eine Platine. Und die Software ist, soweit ich weiß, kompatibel, was bedeutet, man kann da schon auf relativ viel Community-Arbeit zurückgreifen. Und dann, wie gesagt, dieser Badge nochmal als ganz spannende Sache, was wir, glaube ich, noch vergessen haben. And now for something completely different. Engel, freiwillige Arbeit. Wir haben immer gesagt, wer da im Vorfeld an der Orga aktiv ist, aber letztendlich sind das ja die Leute, die zwar die Verantwortung haben, aber so die ganzen kleinen Arbeiten, die ganzen kleinen Details machen ja letztendlich nochmal ganz andere Leute. Erzählt doch mal, wer ist so ein Engel, wer macht das und warum sollte man das machen?
Also ich glaube, Engel gibt es schon, seit es den Kongress gibt oder zumindest irgendwie nach den ersten paar Kongress gab es irgendwie Engel. Das sind halt die Leute, die irgendwie helfen, den Kongress oder das Camp irgendwie überhaupt erst durchzuführen. Also das ist irgendwie, sei es angefangen von die Klos sauber machen oder irgendwie an den Vortragssälen irgendwie Eingangskontrolle, also irgendwie dass die Sitze irgendwie ordentlich belegt sind oder irgendwie die Heralde, die halt irgendwie die Vorträge ankündigen, die die Speaker einweisen.
Kasse.
gucken, dass die Wege frei bleiben.
Security.
Zert, also wirklich halt alle Aufgaben im Kongress werden halt irgendwie von Engeln gemacht. Und ich glaube auch jeder, also zumindest irgendwie so jeden, den ich kenne, der irgendwie schon eine Weile dabei ist, hat irgendwann irgendwie mal früher als Engel angefangen. Also bei mir war es irgendwie der 13C3, glaube ich. Und dann saß ich irgendwie auch in die Nachtschicht an der Kasse und habe irgendwie halt komische Videos geguckt, während man nichts zu tun hatte. Das gehört halt einfach dazu, wenn man irgendwie in diesem Club irgendwann mal irgendwie reinrutscht zum Kongress, dann macht man einfach irgendwie Engel.
Und das ist ja so, da auch reinzukommen, nehme ich.
Na, du hast halt irgendwie eine gute, also wenn du halt keine Leute kennst, dann ist es erstmal natürlich irgendwie eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen, die halt irgendwie alle auch ähnliche Interessen haben. Das heißt, irgendwie dann hast du halt irgendwie was zu tun auch, hast irgendwie Leute, mit denen du was tun kannst, unterstützt das Event selber und es ist halt einfach so, wie es halt irgendwie laufen sollte.
Und vor allem, man lernt halt auch einfach den Event als solchen kennen. Man lernt die Organisation dieser Veranstaltung kennen. Das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, gut, es gibt so Spezialisten, die graben sich mal irgendwo so ein in so einem Bereich und dann bleiben sie auch irgendwie dabei, weil das ihr Ding ist. Genauso gibt's aber so Hopper, die eigentlich sich sagen, jeden Kongress mache ich einen anderen Bereich, um einfach mal so in 4-5 Jahren vielleicht nicht alles, aber zumindest sehr viel Unterschiedliches gesehen zu haben.
Also quasi mal so ein Camp oder so ein Kongress durchzuspielen.
Genau, und alles kann sehr interessant sein. Also auch wenn das jetzt so, was weiß ich, Eingänge bewachen und so, das klingt natürlich jetzt erstmal langweilig, ist auch vielleicht teilweise langweilig. Auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen Leerlauf und kann die Veranstaltung auch auf einer ganz anderen Perspektive sehen. Du siehst so viele Leute an dir vorbeigehen, kriegst einen ganz anderen Blick auf diese Veranstaltung. Wenn du dann in NOC oder VOC oder sowas, also in diese elementaren Infrastrukturen reingehst, dann kriegst du auf einmal das Vortragsprogramm in so einer Megadichte mit oder du siehst halt auch überhaupt mal, was so während der Veranstaltung netzwerkmäßig da so geht, was da so für Probleme entstehen, was da für wilde Aktionen getrieben werden, sonstige Attacken reinkommen, abgewehrt werden müssen, was für Probleme einfach entstehen und das ist auch super. Ein super Praktikum. Also ich denke mal, man kann in so 3-4 Tagen Kongress oder Camp mehr lernen, als wahrscheinlich in so einer kompletten IT-Ausbildung. Das ist vielleicht etwas überzogen, aber man lernt einfach Dinge kennen, die man vor allem so auch in der Form nirgendwo sonst antrifft. Also allein diese Netzwerkinfrastruktur oder sagen wir mal die Technologieinfrastruktur des Kongresses und des Camps, Das gibt's nicht, das kann man nicht kaufen.
Also vor allem, das sind dann auch irgendwie halt wirklich so ganz irgendwie Vorreiterrollen. Also ich weiß noch, auf dem ersten Camp, da waren wir dann halt WLAN. Das gab's halt noch nirgendwo, aber wir haben wieder angefangen, die ersten Access Points irgendwie aufzubauen und irgendwie die ersten irgendwie PCMCIE WLAN-Karten zu verteilen und irgendwie das einfach mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Und das war halt Jahre, bevor das irgendwie auch nur 99, sinnvoll irgendwo eingesetzt wurde.
Und nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, nämlich man sitzt irgendwie auf dem Eingang oder am Eingang und wartet im Prinzip, weil man eine Nachtschicht hat. Also ich habe da schon genug Anekdoten gehört, dass da Freundschaften entstanden sind.
Ja, auf jeden Fall.
Also lustige Sachen passieren auch einfach. Verrücktes Zeug, gerade nachts drehen die ja dann immer so richtig durch und irgendwelche verspulten Aktionen finden statt, die man sonst nie mitbekommen hätte.
Und wer irgendwie seine Profession da einbringen will, ich glaube zum Beispiel im ZERT bringen sich auch ziemlich viele Leute ein, die einfach so Sani-Rettungsgeschichten auch in ihrem echten Leben machen. Und
das ist eh nochmal so ein spezielles Phänomen. Ich glaube, wir sind auch der einzige Computerclub auf diesem Planeten, der sein eigenes Medical Team am Start hat.
Und wir reden da durchaus also nicht nur von Leuten, halt die das hobbymäßig machen, sondern die wirklich im echten Leben Ärzte, Sanitäter
sind, Rettungsfahrer.
Und halt nicht nur sowas irgendwie. Das schöne Beispiel von dem irgendwie in den Hafen gefallenen iPhone. Das hat irgendwie ein iPhone in den Hafen gefallen.
Erzähl uns das bitte mal.
Ja. Und da sind sie halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das Zert davon erfahren hat, auf jeden Fall meinten sie, ach na, wir haben hier irgendwie auch noch Rettungstaucher dabei, dann irgendwie holen wir doch mal irgendwie unseren Schnorchel und unsere Taucherbrille und springen mal rein. Und sie haben tatsächlich das iPhone irgendwie rausgeholt, sie haben es auseinandergenommen, sie haben es irgendwie gesäubert und es funktionierte danach noch. Also ich meine, das...
Super, oder? Das musst du erst mal bringen. Oh ja, Rettungstaucher. Ich meine, die haben nicht so viel zu tun. Das ist lustig, als dieser Regen einsetzte, fuhr halt auch so direkt vor unserem Zelt so DLRG, so ein Wagen, DLRG Wasserrettung vor. Ich dachte mir so schlimm ist es schon.
Ja. Ich habe auch eine unglaublich große Anzahl von Leuten, die halt, also gerade bei diesem Camp war es nochmal viel mehr als sonst. Also sonst haben wir mal so 10%, 15% von irgendwie halt Teilnehmern, die tatsächlich sich irgendwie aktiv als Engel irgendwie einbringen. Und diesmal waren es irgendwie, glaube ich, 25, ein Viertel oder sowas, die halt wirklich gesagt haben, wir sind hier und wir sind gern bereit, irgendwie ein paar 25 Stunden. Es war deutlich, also es war richtig, richtig viel. Also sie kriegen dafür halt irgendwie, also sie kriegen halt was zu essen, aber irgendwie das.
Und ein T-Shirt.
Und ein T-Shirt. aber was die Leute halt teilweise irgendwie aufopfern, also halt wirklich Stunden, tagelang irgendwie Aufgaben machen, die man normalerweise nicht machen wollen würde. Und dann einfach dazu beitragen, dass dieses Camp funktioniert. Also man kann das gar nicht hoch genug loben, diese Einsatzbereitschaft, weil ohne die Leute würde es halt einfach überhaupt gar nicht funktionieren. Also es ist illusorisch zu denken, man könnte ein Camp ohne Engel machen. Das geht einfach nicht. Oder ein Kongress.
Also mit dieser Lobhymne an die Engel, wo wir euch auch bitten möchten. Also hallo, hier
send me an angel. Ihr wart ganz toll. Vielen Dank.
Bitte einmal Applaus für die Engel. Und
damit alle anderen, die ihre Gesundheit ruiniert haben auf dieser Veranstaltung.
Gab es eigentlich nennenswert Kongress solche?
In kleinen, also ich kenne einige, die irgendwie krank geworden sind, aber auf jeden Fall nicht in der Größenordnung wie.
Wir hatten schon einiges. Wir hatten abgerissene Zehennägel, wir hatten Muskelzerrungen, böseste Art.
Das Schöne, wo wir irgendwie von Zert hatten, und die haben irgendwie auch jeden Tag eine Statistik rausgebracht, welche Verletzungen die
linker Fuß, rechter Fuß.
Genau, irgendwie dann war es dann ein Tag, war irgendwie der linke Fuß und wie die Zeltheringe und am nächsten Mal war es irgendwelche Sonnenbrände und Schnittverletzungen. Also die nehmen das halt auch alles zwar ernst, aber irgendwie halt auch mit einem gewissen irgendwie Spaßfaktor dabei.
Also das ist, und von euch möchte ich abschließend wissen, wie schwer war es für euch, in der Realität wieder anzukommen? Also ich kann das nur für mich sagen, für mich war das tatsächlich nach dem Camp deutlich schwieriger nochmal als nach jeglichem Kongress irgendwie wieder in dieses normale Leben zurückzukommen.
Also ich habe es richtig gemacht diesmal. Ich bin erstens bis Donnerstag geblieben, also noch 1, 2, 3 Tage nach dem offiziellen Ende und bin dann nochmal ein Wochenende an den See gefahren. Dann ging es so.
Ja, also bei mir war es diesmal auch erstaunlich. Also sonst habe ich irgendwie nach so Kongressen und Camps auch immer so diese, ich nenne es immer so schön die Post-Event-Depression, wo dann einfach, also ich meine, du bist halt einfach über 5, 6, 7 Tage mit irgendwie Tausenden von Leuten auf dem Acker, irgendwie hast die ganze Zeit irgendwie Action und dann bist du plötzlich alleine zu Hause und irgendwie so. Und diesmal irgendwie auch so bis Donnerstag irgendwie noch da geblieben und dann hatte ich irgendwie noch Besuch. Das heißt, also diesmal erstaunlich gut vonstatten gegangen.
Und Ariane, bei dir?
Ich hatte noch ein ganz, ganz schräges Anschlussevent. Ich war mit meiner Mutti noch auf einem Konzert von einem italienischen Schlagersänger.
Ich glaube, das gibt dann den nötigen Übergang.
Ganz genau. Danach hatten wir dann noch einen Tag im Spa und Montag war dann wieder Eingewöhnungsphase, schön im Büro. Ja, naja.
Wenn man es entweder ganz langsam ausklingen lassen oder einmal den richtigen Hammer und dann.
Auch Sven dann richtig hart, ne? Wir sollten noch eine E-Mail-Adresse durchsagen, richtig? Eine wichtige E-Mail-Adresse.
Dann sag sie durch. Die
wichtigste E-Mail-Adresse aller Zeiten.
Naja, für die was verloren, vergessen haben und die Hoffnung, dass es irgendwo auftaucht, besteht weiterhin. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Der Kollege, der das gerne wollte, hört mich aber nicht. Okay, ich glaube, es war camp2015-lostandfound@cccv.de.
In jedem
klingt Fall, auf jeden Fall gut.
In jedem Fall werden wir das auch in den Shownotes nochmal verlinken. Da nicken die Shownoter schon. Ja, ansonsten danke ich euch. Schön, dass ihr da wart. Und das war's schon wieder. Chaos Radio 215. Alle weinen.
Es ist wie nach dem Camp.
Ja.
Macht's
also,
gut.
Das ist ja tatsächlich auch so, dass irgendwie, also während des Camps oder irgendwie zur Vorbereitung hat man immer so, ist irgendwie so viel Stress. Und aber sobald es vorbei ist, dann echt scheiße, vorbei. Eigentlich will man es jetzt sofort irgendwie wieder machen, nächstes Jahr sofort oder irgendwie in 2 Monaten wieder.
Aber erstmal kommt der Kongress.
Ja, nach dem Kongress denkt man auch erstmal nicht wirklich über das nächste Camp
nach. Nach dem Kongress ist vor dem Kongress.
Ja, das eh.
So, mit diesen Worten lassen wir euch, glaube ich, mal wirklich alleine. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim? How much weed they drink? How many 40s they smoke?
how many women they've kissed with at the same time. You see, I'm thinking of something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, upping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang. Moin, kang, kong, jump, bang. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Don't forget I'm in your extended network. Biatch.
X4 5000. Blah.